Naja, andersrum.
Ich dachte gerade, was? Warte, dann muss ich mir das wieder zudrehen. Willkommen bei Stichhaltig, der Piercing-Podcast vom Naked Steel. Mit
Tanja und
Enrico, Piercende mit Mikro in der Hand, die über alles reden, was unter die Haut geht. Von, mit und über Piercings. Aber...
Haben wir nicht. Das ist jetzt aber doof.
Findest du?
Ja, jetzt habe ich gesagt, wir haben das aussortiert und du sagst nur, wir haben es
ja,
nicht aussortiert.
Ja, wir haben ja auch ein paar aussortiert, aber die meisten Fragen von euch sind natürlich auch mit drin.
Wir müssen nochmal anfangen.
Hallo und herzlich willkommen zur Jahresabschlussfolge unseres Podcasts 2025.
Ja, wir haben uns für diesen Podcast überlegt, dass wir Fragen aus der Community sammeln. Und die haben wir so ein bisschen geclustert und war für uns, glaube ich, auch ganz spannend, was so die Leute interessiert, was man von uns gerne so wissen möchte. Man denkt ja immer, das wäre ein Thema, das könnte die Leute interessieren. Und man merkt es ja dann immer irgendwie erst, wenn das Thema raus ist, an Klickzahlen und natürlich an dem Feedback, was man von den Leuten dann am Ende bekommt. Und so konnten wir jetzt sagen, danke für das Jahr, danke für eure Fragen. Die Folge ist nur für euch.
Ja, wir machen das so ein bisschen abwechselnd auch, ne? Oder mal du, mal ich?
Wie du, wenn du möchtest.
mir ist an sich grundsätzlich gleich. Ich hätte ja gedacht, dass viel, viel mehr persönliche Fragen kommen, aber wie so oft, und du ja auch gerade schon gesagt hast, so von wegen, man denkt ja immer, das und das Thema könnte interessant sein.
Ich glaube, das ist aber auch ein Thema mit der Fragestellung, ne? Wenn man sagt, hey, was wollt ihr im Piercing-Podcast gerne für Fragen beantwortet natürlich bekommen? Vielleicht ist da dann auch einfach die Hemmschwelle, eine andere zu sagen, ich habe eigentlich auch irgendwie ein paar private Fragen an euch.
Vielleicht liegt es da dran, vielleicht... sind ja aber trotzdem ein paar private Fragen mit dabei. Die erste Frage, die ich mir jetzt notiert habe, worauf sind wir denn besonders stolz im Jahr 2025? Und wir haben ja eingangs gerade schon angefangen, darüber zu reden. Und ich muss für mich feststellen, so richtig glorreich finde ich mein 2025 nicht, nachdem ich Anfang des Jahres mich mit dem Fahrrad gemault habe.
So Anfang des Jahres war das gar nicht.
Das war gar nicht so Anfang des Jahres.
Nee, es war nach dem ersten Quartal.
Ja, aber irgendwie ist das für mich so ein großes Ding. Ich hatte das erste Mal einen Knochen gebrochen in meinem Leben. Das ist mir vorher noch nie passiert und ich war bis dato dann auch richtig stolz zu sagen, ich hatte mir noch nie was gebrochen. Jetzt finde ich es aber auch ganz cool zu sagen, ich habe mir mal was gebrochen. Aber das ist, wie gesagt, das ist für mich irgendwie, als ob ich das ganze Jahr damit zu tun gehabt hätte.
Was ja eigentlich gar nicht so war, ne? Und nee, für alle, die Folge noch nicht gehört haben, Teamwork unter Druck. Wir haben zu Enricos Ausfall eine eigene Podcast-Folge aufgenommen.
Ja, der Aufhänger war auf alle Fälle nicht schlecht für die Folge. Ja.
Was meinst du mit dem Aufhänger? Der war nicht schlecht?
Naja, also es gibt ja viele Sachen, die dazu führen können, so wie ein Team unter Druck geraten kann.
Ach so, ja.
Der Aufhänger mit meinem Knochenbruch war dann natürlich auf alle Fälle gut. Aber neben dem Projekt Ich heile meinen Körper, finde ich das Projekt Podcast auf alle Fälle was, wo ich mir denke, das erfüllt mich mit Stolz, dass wir jetzt hier sitzen, die Mikros vor uns haben, die Kameras laufen. Ich finde es gut. Freut mich, dass das Projekt umgesetzt ist.
Das hast du ja auch mit dem Kopf durch die Wand durchgesetzt, ne?
Naja, gar nicht, so war es ja gar nicht. Es kamen einfach sehr viele Dinge zusammen, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir eigentlich keine Ausrede mehr, das nicht zu tun.
Ich hatte Ausreden. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Und das Lustige war, der Markus Strohner aus dem Trust hat jetzt neulich zu mir gesagt, was, du kannst mir doch erzählen, dass du keine Zeit hast. Ich meine, ihr macht jetzt einen Podcast. Und ich war so, na toll, das ist das, was das jetzt nach draußen spiegelt, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll, weil wir jetzt auch noch einen Podcast machen. Der hat übrigens auch gesagt, dass er die Folge mit deinem Knochenbruch, also dieses Teamwork unter Druck, dass er den sehr, sehr lustig fand.
Ja.
Ja.
Das freut mich. Liebe Grüße.
Genau. Liebe Grüße an den Markus vom Trust. Ich fand die auch lustig, die Folge.
Ich fand bisher alle Folgen ziemlich cool. Ja, ich sitze gern mit dir zusammen.
Nicht nur mit mir, ne? Auch mit Steff.
Auch mit Steff, natürlich.
Das ist das, was du jetzt so retroperspektiv vom Jahr 2025 sagen kannst. Cool, wir haben einen Podcast gemacht.
Ja, ich habe die Vitrinen neu gemacht.
Das habe ich dir jetzt ein bisschen aufgedrückt, ne?
Ja, das hätte ich, es wäre in meiner Liste nicht gelandet.
Dabei aber, war das voll das Mammutprojekt
ja,
gewesen.
Ja, war es wahrscheinlich.
Ne? Also aber, wir haben in Berlin unsere Vitrinen nach, naja, 6,5 Jahren.
Ja.
Nee, 6 Jahren. Wir hatten ja umgebaut im Februar 2020.
Genau.
Und da haben wir ja diese was für ein Baum
Birken.
War's?
Birke.
Birkenstamm. Birkenstamm.de. Mhm. Da haben wir, die waren auch richtig cool, haben wir uns Birkenstämme zurechtschneiden lassen und mit den Tischlern. Und dann haben wir unsere Vitrinen so waldmäßig gemacht. Aber du hast immer wieder gesagt, so, ach, irgendwie öden die mich mittlerweile an. Und dann mit Laura zusammen in, na, keine Ahnung, habt ihr, glaube ich, in 3 Tagen so viel gearbeitet, wie man normalerweise in einer Woche arbeiten würde, ne?
Stundentechnisch war es auf alle Fälle ordentlich, ja.
Ja, ich glaube, du warst von Sonntag bis Mittwoch, warst du irgendwie 40 oder 50 Stunden im Studio gewesen.
Ja.
Und ich finde schon, dass das ein großes Projekt war und ich finde, dass die Vitrinen jetzt auch um einiges schicker aussehen.
Ja. Ja.
Aber es ist nichts, worauf du stolz bist.
Doch, vielleicht. Aber es wäre, wie gesagt, in meiner Retrospektive für dieses Jahr wäre das nur ein kleines Lichtchen gewesen. So, weil, wie gesagt, so ganz groß würde ich sagen, mach einen Haken dran, wir freuen uns aufs nächste Jahr.
Ich war stolz darauf, dass der Stereoraum dann endlich stand. Das war ja für mich auch ein richtig, richtig schlimmes Thema gewesen. Das hing zusammen mit der Vitrinendeko, aber es hing eigentlich damit zusammen, dass wir ein Gerät bei uns im Stereoraum hatten, was einfach regelmäßig Wasser ausgekotzt hat und uns am Ende das komplette Mobiliar im Stereoraum, was maßangefertigt gewesen ist, hat aufweichen und dann irgendwann weggammeln lassen.
Das war auf alle Fälle notwendig.
Ein Riesending gewesen und für mich war es ein super emotionales Thema, weil diese Firma Sachen zugesagt hat, die sie dann am Ende nicht gehalten hat und dann Versicherung hier und Rechtsschutzversicherung und was weiß ich nicht was. Und das hat sich dann ja wirklich gezogen von letztes Jahr November bis dieses Jahr September.
Das haben wir ja zusammen gemacht, ja.
Also das hat sich 10 Monate gezogen. Dann hat uns der Tischler, der uns den Stereoraum bauen wollte, dann irgendwie noch abgesagt, beziehungsweise gesagt, nee, so wie er es zugesagt hat, kann er es jetzt doch nicht machen.
Mhm.
Die Versicherung hat am Ende gesagt, nö, das Gerät ist gar nicht kaputt. Das war die Hölle. Deswegen, da bin ich stolz drauf, dass wir an dieses Thema einen Haken gemacht haben. Und ich frage mich, ob ich vielleicht hätte früher aufgeben müssen. Früher sagen müssen, so okay, alles klar, das wird kein Versicherungsschaden.
Ja, gut. Aber
ich stoße es von mir.
Aber ohne den Versuch wären wir halt auch nicht zu der Gewissheit gekommen, ne?
Ja, das stimmt.
Aber ja, wo du den Stereoraum sagst, so muss ich auch sagen, also ein Gefühl des Stolzes überkam mich auf alle Fälle in dem Moment, wo der Möbeltischler dagestanden hat und gesagt hat, so mit meinen Plänen und Überlegungen kann man richtig gut was anfangen in unserem kleinen Stereoraum. Und dass es letzten Endes, nachdem das so umgebaut ist, eigentlich 1:1 aussieht, wie auf meiner ersten Zeichnung, die ich ihm vorgelegt habe, uns wirklich funktioniert, ist natürlich was, wo ich mir denke, so.
Ja, siehst du?
Das macht mir mal so schnell jemand vor. Oder nach.
Du bist nicht gut da drin, stolz auf dich zu sein.
Nein, das war vielleicht ist das ein Punkt, ja.
Ja, oh, jetzt wird's hier irgendwie therapeutisch. Ich würde auch sagen, dass du stolz darauf sein kannst, dass du so gut geheilt bist.
Ja.
Also,
aber komm, ich habe mir auch viel Zeit genommen dafür.
Naja, also du hast dir so viel Zeit genommen, wie die Ärztinnen gesagt haben, die du brauchst.
Ja.
Obwohl du wahrscheinlich hättest du nicht im Nachgang direkt Urlaub gehabt, wahrscheinlich nochmal 1-2 Wochen länger gebraucht.
Ja.
Aber also wenn ich überlege, was mein Knochenbruch mit mir mental gemacht hat, da habe ich mir, manchmal stand ich hier und dachte mir so, weil warum bist du so gut drauf? Warum hat mich das so fertig gemacht? Nicht, dass ich sie nicht gegönnt habe, ne?
Ja.
Ich bin im Jahr 2025 besonders stolz darauf, dass ich meine Arbeitszeit in den Griff bekommen habe.
Ich wusste, also, dass der Punkt kommt.
Ja,
ja.
Das war voll das Ding gewesen. Das war Jahre voll das Ding.
Können wir festhalten, wie du im Jahreszwischenschnitt vom Vorjahr zu diesem Jahr deine Überstunden minimiert hast?
Naja, es ist ja jetzt kein Zwischenschnitt. Es ist ja jetzt schon fast aus. Also viel kommt ja jetzt nicht mehr.
Aber ich habe das Gefühl gehabt, so dass im zweiten Teil des Jahres sich der Abstand zueinander etwas verringert hat. Und ich glaube, wir waren Mitte des Jahres einfach mit einer sehr, sehr großen Stufe zum Vorjahr.
Ja, es ist gegen Ende des Jahres da mehr geworden.
Mhm.
Also alleine die BMX hat halt mit Überstunden voll reingehauen. Aber das war klar. Gut, jetzt hatte ich da dann halt irgendwie so 3 Wochenenden hintereinander, bin ich halt auf irgendwelche Piercing-Treffen gefahren. Irgendwie erst nach Mannheim zum Piercer-Meetup.
DGP.
Ins Trust von der Isabel aus dem Inky und Stretchy. Das hatte ich ja aber schon irgendwie relativ fest eingeplant gehabt. Dann den VPP-Stammtisch 2 Wochen später. Den hatte ich schon so locker eingeplant, weil da stand noch im Raum, mit den Mädels wegzufahren. Auch ein riesengroßes Chaos war. Aber ja, dann war es VPP-Stammtisch. Und dann hat der Markus zu mir gesagt, so, ey Tanja, kommst du nächstes Wochenende mit nach Köln? Und ich so, hä, was ist denn in Köln? Und er so, ja, Herr DGP-Mitgliederversammlung, du hast doch eine E-Mail bekommen. Und ich so, ja, erinnere ich so, die Rechnung habe ich gesehen, die ist auch bezahlt, aber... Und dann habe ich gesagt, ey, was soll der Geiz, ich fahre da hin. Und dann natürlich 3 Wochenenden hintereinander, ne, das hat dann nochmal reingehauen mit den Überstunden. Ja. Aber ja, um es in Zahlen auszudrücken, und ich arbeite ja sehr, sehr gerne mit Zahlen und in Zahlen, weil ich finde, da hat man einfach einen sehr, sehr guten Kontrollwert. Das funktioniert für mich, weil fühlen funktioniert manchmal für mich nicht so gut. Oder ja, doch, nee, zu fühlen, ob das jetzt, woran es gelegen hat.
Es gibt dir auch keine Beruhigung. Also
wird von Jahr zu Jahr zwar besser, aber ich bin letztes Jahr aus dem Jahr rausgegangen mit 380 Überstunden. Und bemessen an dem, dass ich gesagt habe, ich würde gerne eine 38-Stunden-Woche arbeiten, sind das 10 Wochen, die ich mehr gearbeitet habe. So, bei 6 Wochen Urlaub sind das 4 Wochen. Gut, wenn man die Wochenenden jetzt rausrechnet, könnte man sagen, ich habe ein Jahr durchgearbeitet plus 4 Wochen. Aber die Wochenenden hatte ich ja schon frei. Aber ich habe dann nochmal ausgerechnet und dachte mir so, ja, okay, alles klar. Wenn dann, was dann noch übrig bleibt, sind es trotzdem 15 Wochenenden, die ich dann noch mit durchgearbeitet habe von 52. Und ich hatte ja letztes Jahr auch eine Magenschleimhautentzündung gehabt vor der BMX.
Ja.
Und ich glaube, das war so ein bisschen der Gamechanger gewesen, dass ich gesagt habe, okay, alles klar.
Jetzt musst du die Reißleine ziehen.
Mein Körper schreit, und der hat vorher auch schon geschrien, und ich habe es immer wieder irgendwie ausbalanciert bekommen, mehr oder weniger. Du lachst gerade, ja, vielleicht manchmal auch ein bisschen weniger, ehrlich gesagt. Und man muss ja auch sagen, als selbstständige Person, du, süßer Moment, wir halten uns gerade an den Händen, als selbstständige Person, ich glaube, die wenigsten tracken überhaupt ihre Arbeitszeit.
Ja, oder tracken sie nur zur Hälfte. Also wenn dann so Leute da sitzen und sagen so, naja, also E-Mails und Kundentermine absprechen, das ist ja keine Arbeitszeit. Lohnsteuerabrechnung vorbereiten ist ja keine Arbeitszeit. Dann denke ich mir so, also das klingt schon nach Arbeitszeit. Alles davon klingt nach Arbeitszeit.
Ja, habe ich den Leuten dann auch gesagt. Ich so, ist ja schön, dass du eine 4-Tage-Woche hast, aber kannst mir halt nicht sagen, einen Tag im Büro sitzen ist halt keine Arbeit, nur weil du es zu Hause in deinem Pyjama machst. Ne?
Ja.
Und ich bin da immer noch an einem Punkt, wo ich häufig philosophisch hinterfrage, was denn jetzt eigentlich Arbeitszeit ist und was nicht Arbeitszeit ist, weil dort die Schwierigkeit besteht, wenn sich deine Passion irgendwie mit deinem Work, wenn sich das irgendwie mischt miteinander.
Ja, ja.
Und ja, auch bei uns, ne? Also manchmal überlege ich, hey, das, was wir gerade reden, dafür müsste ich mir doch jetzt eigentlich schon wieder Arbeitszeit aufschreiben.
Aber dann stellt sich ja auch die Frage, ist es dann für mich auch direkt Arbeitszeit? Mache ich dann auch schon Überstunden, obwohl ich nicht mal mehr im Studio stehe?
Naja, ob du dann Überstunden machst bei dem Modell, was du hast, das können wir mal wann anders besprechen. Also, und dieses Jahr bin ich jetzt aktuell, und das Jahr hat jetzt dann irgendwie noch 3 Wochen, bei so um die 100 Überstunden. Also ich bin jetzt knapp über 100. Und ich habe mein Ziel am Anfang gesetzt auf, ich mache keine Überstunden.
Klar, das ist nicht nach wirklich, den Sternen greifen.
Das ist nicht wirklich smart. Das konnte ich nicht schaffen. Und was, glaube ich, auch das Ding ist, ich habe ja nun letztes Jahr eine Verhaltenstherapie angefangen.
Ja.
Also letztes Jahr noch komplett in der Diagnostik, um mir sagen lassen zu lassen,
da ist nichts.
Ja, Frau Podjaski, Sie haben nichts. Und ich so, hä, bei mir geht's doch schlecht. Ja, aber Sie haben nichts. Das Einzige, was man hier jetzt sagen kann, ist, okay, sie sind mit ihrem Gesundheitsstatus nicht zufrieden und mit ihrem Workload sind sie nicht zufrieden. Aber den lasten sie sich ja selber auf. Was ja nicht heißt, dass Sachen, die man sich selber auflädt, nicht in der Therapie sind. Behandelt werden können. Und dann stehst du da und denkst so, okay, alles klar, ich habe eigentlich nichts. Gut. Und dann standen wir ja dann Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres standen wir überhaupt an dem Punkt, drüber nachzudenken oder drüber zu reden, ob es bei mir überhaupt eine Indikation gibt für eine Therapie.
Ja.
Weil keine Diagnosestellung irgendwie da war. Und da mussten wir dann irgendwie so ein bisschen überlegen, ja, was könnte es am ehesten sein? Und jetzt so nach dem Jahr, es ist einfach wirklich, es ist einfach Überarbeitung gewesen, ne?
Ja.
Und jetzt zu sagen, okay, alles klar, ich bin jetzt irgendwie bei 100 Überstunden, gemessen an einer 38-Stunden-Woche sind das irgendwie zweieinhalb Wochen Überstunden. Als selbstständige Person auf Basis einer 38-Stunden-Woche finde ich es richtig, richtig gut. Und ich habe ja letztes Jahr schon Stellschrauben angezogen, damit es dieses Jahr nicht wird wie letztes Jahr.
Mhm.
Das war ja zum Beispiel auch, Lauri einzustellen, war ja auf jeden Fall mit einem Grund gewesen, dass ich nicht mehr so viel auf der Fläche stehe und das Pendeln zu verringern. Und ich arbeite ja auch im Zug nicht mehr oder meistens jedenfalls nicht mehr. Das habe ich ja früher alles noch gemacht. Und ich habe auf jeden Fall schon die nächste Stellschraube irgendwie angezogen, damit das nächstes Jahr noch ein bisschen besser werden kann. Also es fängt jetzt Anfang Januar eine Person bei uns an und diese Person hat einfach mehr Stunden. Und dann habe ich dann ausgerechnet, dachte so, ah, okay, alles klar, habe die Stunden aufs Jahr hochgerechnet und dachte mir so, okay, das sind über 200 Stunden, die Person dann im Jahr mehr arbeiten wird, als wir aktuell am personellen Kontingent haben. Und wenn die nur halb so schnell ist wie ich mit den Themen, dann sieht es nächstes Jahr schon besser aus.
Ja.
Also noch besser im Endeffekt, ne? Und ich glaube, das war das krasseste und beste, was ich irgendwie dieses Jahr gemacht habe, zu sagen, ich möchte reduzieren und nicht sagen, ich muss reduzieren.
Mhm.
Nicht dieses, Leute kommen zu mir an und sagen, hey Tanja, weißt du was?
Du müsstest mal weniger machen.
Ach, das ist irgendwie ein bisschen, also ich mache mir irgendwie ein bisschen Sorgen, du reißt so viel ab. Ne?
Ja.
Da muss man ja auch einfach sagen, in unserer Leistungsgesellschaft, also ich fand es halt einfach zu lange zu geil, 60 Stunden in der Woche zu arbeiten.
Ich weiß.
Und diesen Schalter umzulegen und diesen Schalter nicht mit Gewalt umzulegen, sondern den umgelegt zu fühlen. Und ich jetzt wirklich in meinen Kalender gucke und mit dem letzten Jahr vergleiche und sage, ah, okay. Und ich weiß, wie es mir gegangen ist letztes Jahr um diese Zeit. Und was ja total gaga ist eigentlich, ne, zu sagen, ja, ich merke jetzt die direkte Auswirkung von Arbeitszeit zu Lebenszufriedenheit, Gesundheit, Energie, was weiß ich nicht was. Okay, Gesundheit ist bei mir gerade nochmal ein ganz anderes Thema, was frustrierend ist und kein Thema, was stolz ist, aber das hat was mit unserem Gesundheitssystem zu tun. Aber wirklich zu sehen, okay, alles klar, ich habe in dieser Woche mal nur 32 Stunden gearbeitet.
Ja.
Und deswegen habe ich jetzt so viel Power am Wochenende. Und da bin ich richtig stolz drauf.
Voll gut.
Weil ich auch nicht gedacht habe, dass ich an den Punkt mal komme.
Ja, und dass es binnen eines Jahres funktioniert, ne? Dass du also so einen direkten Vergleich hast zum, wie war es vor einem Jahr, wie ist es jetzt. Das hilft dir wahrscheinlich auch ganz gut, das wirklich dir vor Augen zu führen.
Aber ich glaube nicht, dass es binnen eines Jahres funktioniert hat.
Nein.
Ich habe jetzt neulich in meinem Instagram-Profil diese Jahresposts, die ich seit vielen Jahren mache.
Mhm.
Und da stand jedes Jahr drin, ich wollte weniger arbeiten und ich habe es nicht geschafft. Und das stand jedes Jahr drin, seit ich selbstständig bin.
Mhm.
Und eigentlich hätte es wahrscheinlich auch schon vorher drin stehen müssen, bevor ich selbstständig war.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Und das war ein langer Weg. Jetzt den direkten Vergleich zu sehen, das ist auf jeden Fall was anderes, aber es war auf jeden Fall ein langer Weg, an den Punkt zu kommen, an dem ich jetzt bin.
Mhm.
Und ich bin gespannt, wo es hingeht. Und irgendwann wirklich zu sagen, hey, ich arbeite jetzt 38 Stunden, womit ich immer noch die Person bin, die am allermeisten Stunden hat im ganzen Unternehmen. Also die höchste Stundenzahl, die bei uns jemand hat, ist bei 35 Stunden.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht komme ich da dann in 2 Jahren hin und sage, hey, ja, es arbeitet bei uns keiner mehr als 35 Stunden.
Ich glaube, mittlerweile fällt es uns aber auch einfacher, schneller zu erkennen, wenn alte Verhaltensmuster wieder an den Tag kommen. Und keiner von uns ist ja so, dass wir merken, ah, du gehst schon wieder in die Richtung, sondern wir beide geben dir ja immer noch diesen Spielraum, bis wir dann sagen, so, jetzt langsam müssen wir aber wieder gucken, dass das sich wieder irgendwo.
Zum Glück, sonst würde ich auch ausrasten.
Ja, ja,
das
natürlich.
Ist ja, die Flexibilität brauche ich ganz dringend.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich auch aufgrund dessen, dass es dieses Jahr mit mir gesundheitlich einfach auch wieder problematischer gewesen ist, kann ich das nicht mehr halten.
Hm.
Und ich glaube, das ist halt auch einfach gut. Ich glaube, das ist gut. Und auch wenn es gesundheitlich schwierig ist, ist es nicht so schwierig wie noch vor 3 Jahren, wo ich irgendwie in Embryonalstellung weinend auf dem Boden gelegen habe, weil ich einfach...
Und manchmal nicht mal mehr dafür Kraft hatte, das Weinen rauszubekommen.
Unfassbar schlimme Unterleibsschmerzen hatte. Ne?
Ja.
Und das ist jetzt irgendwie die Nebenwirkung, die ich da habe. Klar sind die nervig und scheiße und ich bin frustriert und das ist alles zäh und ich bin müde, aber es ist trotzdessen nicht vergleichbar.
Hm.
Ne? Und auch, ja, ja.
Puh. Doch ein paar Punkte. Mir ist noch ein Punkt eingefallen, den du eigentlich im Nebensatz schon hast fallen lassen. Worauf wir wirklich stolz sein können, ist unser verändertes Pendelmodell. Ich finde, dass das auf alle Fälle viel dazu beigetragen hat.
Da sollten wir dann aber in einer anderen Frage drüber reden, damit wir da nicht viel zu wegnehmen. Meine Güte, das war jetzt hätten wir fast eine Burnout-Folge draus machen können. Wie seid ihr zum Piercen gekommen? Was bedeutet das für euch?
Also zum Piercen gekommen war bei mir wahrscheinlich einfach, also ich muss ein bisschen unterscheiden zwischen, wann habe ich mit Piercen angefangen oder wie kam das Piercen in mein Leben. Und mit dem Piercen anzufangen war, ich habe halt einen Kumpel begleitet, der sich hat piercen lassen, habe das gesehen und war gehuckt. Und wollte so schnell wie möglich
eine Suspension machen, weil du am Haken warst.
Der
Witz hätte dir gefallen müssen, der hätte von meinem Opa sein können.
Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht war er mir zu sehr wie dein Opa. Ich glaube, ich habe angefangen, rein als Rebellionsgedanken mich piercen zu lassen. Und weil ich gemerkt habe, dass es mich emotional genauso catcht, wie mich mit einer Rasierklinge zu schneiden. Und hab dann Spaß daran gefunden, mich hinzusetzen und in kleinen Heftchen immer wieder aufzuzeichnen, wo ich welches Piercing an meinem Körper, mit welchem Tattoo meinen Körper geschmückt. Und so hab ich Heftchen über Heftchen und Tattoo-Magazin nach Tattoo-Magazin durchgeschaut. Und so kam halt das eine zum anderen. Und irgendwann war ich derjenige, der in der Schule auf dem Schulhof gestanden hat. Und alle Leute, die mich angesprochen haben, waren nicht Leute, mit denen ich schon Bekanntschaft hatte, die dann aber gesagt haben, Alter, krass, was hast du denn da? Und da war es nur ein stinknormales Augenbrauenpiercing. Ne? Aber das war damals halt einfach nicht häufig. Und warum ich angefangen habe zu piercen, war, nachdem ich gemerkt habe, dass alles, was ich gerne in meinem Leben mal gemacht haben wollte, ich habe eine Einzelhandelsausbildung angefangen, aber nicht abgeschlossen. Ich habe als Friseur eine Ausbildung angefangen, sogar in 2 verschiedenen Betrieben und beide nicht abgeschlossen.
Und trotzdem sehen meine Haare gerade aus wie ein Vogelnest, ne?
Ja.
Schneid mir doch mal die Haare,
ey,
bitte.
Glaub mir, das willst du auch nicht. Und ich habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass meine erste Begeisterung ziemlich schnell erlischt. Und ich dachte, beim Einzelhandel dachte ich immer, es liegt einfach daran, dass ich Leute berate ich habe die im Baumarkt gemacht, Holzabteilung, ne? Also schon was, wo ich denke, da bastel ich ganz gerne auch mit. Aber ich habe halt Leute immer beraten und denen geraten, etwas zu machen, um ihr Projekt umzusetzen und habe aber nie das Projekt mitgesehen und konnte nie diesen Prozess weiter begleiten. Und das hat mich irgendwann richtig fertig gemacht. Dann dachte ich, oh Friseur, ey, die Leute kommen zu dir, kommen mit dem Zustand A an, sagen, was sie gerne hätten und du schickst es raus und hast den ganzen Prozess begleitet, umgesetzt und auch die Freude darüber mitgenommen und tschüss gesagt. Und habe aber gemerkt, dass Haar nicht das Medium ist, was mir gefällt. Und irgendwann dachte ich mir, nachdem ich noch ein paar brotlose Jobs gemacht habe so und immer versucht habe, irgendwie Kopf über Wasser zu bleiben, dass in all den Jahren, die da vergangen sind, das einzige Hobby, was ich wirklich hatte, ist immer regelmäßig nach der Arbeit zu einem Piercingstudio zu gehen und dort irgendwie rumzuhängen und mich irgendwie piercen zu lassen. Und immer schlecht. Also nie in einem guten Studio. Und irgendwann dachte ich mir, vielleicht versuche ich damit mal Geld zu machen. Und das war jahrelang gar nicht mein Gedanke, weil ich immer dachte, mit Piercen kannst du eh kein Geld verdienen. Das sind halt irgendwie Tätowierer und darauf hatte ich keinen Bock, weil mir das zu technisch ist. Ich will kein elektrisches Gerät bedienen müssen und irgendwie wissen, wie viel Volt und Voltzahlen ich einstellen muss und Nadel löten. Und alles daran hat mich total abgeschreckt.
Was eigentlich total verrückt ist, ne? Weil du ja halt auch wirklich gut zeichnest und du ja halt auch so ein Basteltyp bist, ne?
Ja, aber tätowieren und so viel Zeit mit einer Person, dann die, ach, nee, weiß ich nicht, irgendwie war das mir nicht. Aber irgendwann dachte ich, nur rein das Piercen finde ich eigentlich ziemlich cool und habe mittlerweile auch so viel mir angelesen gehabt und gewusst gehabt, dass ich meistens im Piercing-Studios gesessen habe und denen eigentlich erklärt habe, wo ich gerne was platziert haben möchte oder wo ich denke, dass die Risiken bei der Platzierung sind, die mir da markiert wird oder. Ne? Und
irgendwann, Kundschaft, die man richtig gerne hat.
Ja, aber bei Leuten, die halt selber von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten, das muss man ganz klar sagen. Also ich bin häufiger rausgegangen aus Studios so und habe eine blutende Wunde abgedeckt mit einer Kompresse ohne Schmuck gehabt, aber habe trotzdem Geld dafür bezahlt, als dass ich gepierst aus einem Studio rausgegangen bin.
Das ist mir nie passiert. Verrückt.
Ja, und irgendwann habe ich gedacht, so, wenn ich das jetzt nicht versuche, dann wird es halt auch nichts. Und ich habe dann aber gemerkt, als ich den Fuß in der Tür hatte, indem ich viel Geld ausgegeben habe für eine Ausbildung, die man wahrscheinlich nicht als Ausbildung titulieren würde, habe ich aber gemerkt, dass mich das motiviert genug, um jeden Tag aufzustehen, hinzugehen und Spaß zu haben bei dem, was ich mache.
Das war ja das erste Mal, dass du für einen Job gebrannt hast,
oder? Auf jeden Fall. Selbst in der Küche zu arbeiten, obwohl ich super gerne koche, hat nur gebracht, dass ich danach anderthalb Jahre keinen Kochlöffel in die Hand genommen habe, privat, weil ich gedacht habe, ich habe so die Schnauze voll vom Kochen. Nee, nichts hat mich so gefesselt wie das Piercen. Als wäre es gestern gewesen.
Ja.
Und bei dir?
Ich weiß noch, unsere ehemalige Nachbarin, die hatte ein Zungenpiercing und ich war 8 und hatte mein erstes Paar Ohrlöcher schon mit der Pistole gemacht, natürlich. Die hatte ich schon, seitdem ich 3 war oder so. Und dann habe ich meine Eltern gefragt, wann ich das auch haben kann. Dann haben die gesagt, mit 16.
Wow.
War so, okay.
Also
mein
noch mal
ganzes
so lange.
Leben nochmal leben, bis ich das haben kann. Also ich war dadurch, dass meine Eltern tätowiert sind und auch gepierst sind, also beide mit, also nicht annähernd so stark wie ich, aber für damalige Verhältnisse schon stärker tätowiert. Und mein Vater war halt auch früh tätowiert. Ich weiß noch, dass er irgendwie an der Arbeit dann öfter mal gefragt wurde, ob er denn eigentlich mal im Knast gewesen ist oder auf der See. Und er hat aus Spaß immer gesagt, im Knast. Der hat das bestimmt aufgelöst dann. Bestimmt. Und dann habe ich irgendwann meine 2. Ohrlöcher bekommen, dann habe ich irgendwann mein 3. Ohrloch, was ein stabiles Knorpelpiercing gewesen ist, mit der Pistole gemacht bekommen. Da weiß ich auch noch, da war ich noch in der Grundschule. Ich lag zu Hause auf der Couch und habe so geheult, weil es so weh getan hat. Aber ich habe es abgeheilt. Hat mir immer Probleme gemacht, bis vorgestern noch gefühlt. Und dann wollte ich mein 4. Ohrloch haben, was natürlich auch, also das war nicht mein Knorpelpiercing, ehrlich gesagt. Das war so dieses auf Kante Piercing. Ne?
Dieses, ich ziehe die Haut weit genug vom Knorpel weg und pierce mal durch.
Hat mir auch immer nur Probleme gemacht.
Ja.
Aber dann war ich das erste Mal im Piercing-Studio gewesen. Deadless Art Piercing. So das Studio, was wir jetzt in Kassel sozusagen selber bewohnen. Ne? Und keine Ahnung, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo ich nicht so interessiert war, was Piercings anging. Ich habe dann auch so ein Buch gehabt mit alles über Piercings, wo dann halt irgendwie gepierste Personen drin waren und erzählt haben über ihren Weg und was weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, wo das Buch hin ist. Ich habe es jetzt irgendwie vor ein paar Jahren mal gesucht. Naja, egal. Und irgendwie haben meine Eltern das mir auch nicht versucht, irgendwie auszureden. Ja, und dann halt, keine Ahnung, dann bin ich halt irgendwie so in die Punk-Szene gerutscht und da waren dann eh alle und irgendwann habe ich dann mit Sicherheitsnadeln Leute gepierst und das war dann, als ich dann professionell gepierst habe, wo dann irgendjemand in einem Forum geschrieben hat, ja, ich weiß noch, wie du mein Septum irgendwie im Musiktheater auf dem Klo und ich so, pst.
Darüber redet keiner mehr.
Darüber reden wir nicht. Naja, und dann bin ich ja dann beim Tätowieren von meiner ehemaligen Chefin und jetzt guten Freundin Jenny, Jenny Bees, angesprochen worden, gefragt, was ich eigentlich so mache. Neben im Club arbeiten, nicht so studieren. Ich studiere. Ja, und dann bin ich da so reingerutscht. Und jetzt pierce ich so seit 12 Jahren. Und was es für mich bedeutet, wie gesagt, ich kann mich nicht an ein Leben erinnern, was nicht mit Piercing connected war. Ich kann mich nicht an ein Leben erinnern, was nicht damit connected gewesen ist, meinen Körper zu modifizieren.
Ich aber meine, dafür kannst du dich an derer erinnern, die sagen so, Mann, dein Talent als...
Voll, auf jeden Fall. Und ich frage mich, was mein Povi-Lehrer, mein Povi- und Geschichtslehrer, na, der ist ja auch aus Kassel. Ich habe ihn jetzt neulich vom Auto über die Straße gelaufen. Mhm. Ich frage mich, was er jetzt sagen würde zu dem, was daraus entstanden ist. Ja. Ne? Aber man muss ja nun auch ganz klar sagen, dass das nicht der typische Weg ist. Ne? Dass jemand in der Schule sagt, ich will mal piercen, und dann am Ende da steht irgendwie mit einem 12-köpfigen Team an 2 Standorten und dieser Struktur, die wir haben. Ne? Das muss man natürlich auch sagen und das habe ich ja auch selber nie erwartet. Also was bedeutet das? Ich glaube, für mich war Piercen auf jeden Fall sehr, sehr lange mein kompletter Lebensinhalt gewesen. Hm. Und ich habe sehr lange mir gedacht, dass ich nicht mehr weiß, wer ich bin ohne Piercen.
Ja.
Und das klingt total fantastisch, aber ich muss mittlerweile auch sagen, dass sich das verändert hat. Dadurch, dass ich halt einfach auch mittlerweile nicht unbedingt gewollt irgendwie immer, aber halt auch einfach viel in die Administrative gerutscht bin. Ich glaube, das habe ich ja auch in einer anderen Folge schon mal erzählt, dass ich schon mehr als einmal drüber nachgedacht habe, aufzuhören zu piercen, weil ich mit meinen...
Was ganz viele Leute bedauern würden.
Ja, und ich bestimmt auch, aber ich kann oft meinem Anspruch einfach auch nicht gerecht werden. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich manchmal finde, dass dieser Social Media Pressure, dass der so groß ist, dass dann irgendwie, ne, du sollst nur mit diesem Schmuck piercen, sonst bist du scheiße. Du sollst so piercen, sonst bist du nicht gut und du bist nicht professionell, wenn du nicht mit der und der Nadel pierst. Und ich weiß, dass ich das auf irgendeine Art und Weise ja sogar unterstütze und bestärke, weil durch diese Aufklärungsvideos, die ich mache, ja nun auch sage, hey, dieses Piercing hat ein Problem gemacht, weil es den und den Winkel hatte. Ja. Oder nachdem wir von dem Schmuck auf den Schmuck gewechselt sind, sind die Probleme weggegangen und so weiter und so fort. Also ich weiß, dass ich Teil dessen bin, was mir auch so viel Druck bereitet. Mhm. Und dass man einfach, wenn man so einen Laden hat, und ich konnte früher nie verstehen, warum Leute, die passionierte Piercer und Piercerinnen sind, warum die dann auf einmal, wenn sie ein Team leiten, dann nicht mehr so viel im Studio sind oder sagen, ah, das und das Piercing, das möchte ich nicht mehr stechen oder was weiß ich nicht was. Ich konnte es nie verstehen, bis ich es nicht selber gefühlt habe. Wo ich schon manchmal, wenn ich ein bestimmtes Piercing im Kalender sehe, mir denke, das habe ich lange nicht mehr gemacht, scheiße. Und ich wirklich merke, wie ich nach 12 Jahren super nervös werde, weil ich mir denke, fuck.
Ja.
Weil ich aber auch manchmal den Kopf mit so vielen Sachen voll habe, dass ich dann wirklich merke, dass der Grund, warum ich damit eigentlich angefangen habe und der Grund, warum das Naked Steel da ist, wo es jetzt ist, dass ich da manchmal so die Wurzeln verliere. Mhm. Und das ist auf jeden Fall auch was ich fürs nächste Jahr wieder wirklich in den Fokus stellen will, dass ich mich weiter entlaste, was die Administrativen angeht, dass wenn ich auf der Fläche stehe, ich das wie früher mit Haut und Haar genießen kann, aus dem Laden rauskomme und sage, boah, ich habe heute die und die geilen Piercings gemacht und nicht, oh, ich bin im Laden gewesen und mir ist aufgefallen, da oben bröckelt Farbe ab, da wackelt was, da müsste man den Spannbezug von der Liege nochmal fester machen. Der Stereo hat 3-mal zu viel gepiept, also das, ja. Wie findet man einen Job als piercende Person? Trotz Zertifikate wird man nicht genommen.
Ja, Frage so alt wie das Piercing-Business wahrscheinlich auch selber. Also eine Frage, die ich mir ja früher schon sehr häufig gestellt habe. Wie kriegt man einen Fuß rein? Und in meinem Fall war es ja so, dass also auch alles, was mit Internet zu tun hat und der Verfügbarkeit an Wissen natürlich auch noch viel, viel spärlicher gewesen ist.
Aber war es dadurch nicht sogar eigentlich einfacher als jetzt?
Recherche zu betreiben war nicht einfacher, weil du einfach irgendwo hingegangen bist und dann hast du Leute gefragt so, hey du, ich würde auch gern das machen, was du machst, wie kann man das machen so, und dann war meistens eher Ellenbogenmentalität am Tage und keiner hatte Bock irgendwie auch nur drüber zu reden, wie er die Nadel richtig hält so, damit der Nächste nicht gegenüber einen Laden aufmacht und seine Technik kopiert und ach, der ganze Bullshit halt. Mhm. Ich glaube, diesen Traum zu verfolgen, ist wahrlich schwer, weil es halt kein anerkannter Ausbildungsberuf ist. Das heißt, es gibt halt keine Betriebe, die sagen, du, wir bilden dich halt aus und dann kannst du damit dich irgendwo anders hinbewegen. Und wenn du Zertifikate hast, dann kommt es halt immer drauf an, was sind das für Zertifikate? Wo kommen die her? Was steht da drauf? Wie lang ist deine Ausbildung? Und wir müssen einfach Abstand davon nehmen, dass ein Wochenendkurs oder ein 3-Wochen-Kurs, den eine Ausbildung gibt, mit der andere Leute arbeiten können und sagen können, hier weiß ich, was ich bekomme. Und ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz großer Trugschluss. Und für mich hat es auch Jahre gedauert. Ich habe im ersten Studio gearbeitet und habe ziemlich schnell gemerkt, alles, was ich hier so tue, bringt mich zwar in die Szene mit rein, aber die zeigt mir auch ganz klar, was ich im nächsten Studio auf alle Fälle nicht mehr will. So also, mit Ultraschallreiniger, der dir direkt auf dem Vorbereitungstablett eigentlich angrenzend steht. Und das heißt, du bereitest dein Piercing vor, währenddessen der Ultraschall mit den benutzten Tools unabgedeckt laufenderweise, was ja arbeitsrechtlich, arbeitsschutztechnisch schon gar nicht richtig ist, einfach alles kontaminiert in diesem Raum, inklusive deiner neuen Kundschaft und inklusive deinem neuen Setup, über 7 Minuten Zeitvorgaben für jedes Piercing. Für
so viel wie ein Gynäkologe hat. Ja, Gynäkologin. Ja. Also ich sage den Leuten, wir bekommen ja wirklich viele Anfragen und wir bekommen ja mittlerweile auch wirklich so viele Initiativbewerbungen. Ich sage den Leuten mittlerweile, dass ich ihnen empfehlen würde, auf die BMX-Net zu gehen und einfach dort Kontakte zu knüpfen, nicht festgelegt auf die Stadt zu sein, in der man aktuell lebt. Weil wenn es wirklich dein Traum ist, dann kann es sein, dass du umziehen musst.
Und dann kann es auch internationale Umzüge bedeuten und nicht nur eine andere Stadt, sondern eventuell auch ein anderes Land.
Ich würde sagen, dass sobald du für deine Ausbildung bezahlen musst, Ausbildung in Anführungsstrichen, dass da schon was schief läuft.
Ja. Obwohl man ja für die BMX auch bezahlt, ne? Also.
Ja, aber wenn du in einen Betrieb gehst und dort arbeitest, dann kann das nicht sein, dass du dafür bezahlen musst.
Das stimmt.
Ne? Also meine Meinung, ne? Ich habe ja schon vor Jahren gesagt, dass ich nicht wieder jemandem das Piercen beibringen möchte, es sei denn, die Person erinnert mich an mich selbst früher. Mhm. Ich bin in aller Ausbildung, die wir bei uns im Studio gemacht haben, durch dich reingestolpert.
Ganz schön übrigens.
Und mittlerweile muss ich sagen, also es gab halt einfach Zeiten, die irgendwie steinig und schwer gewesen sind, aber mittlerweile muss ich sagen, diese Personen, die da bei uns das Piercen gelernt haben oder lernen, die machen das halt auch fantastisch.
Ja.
Und aufgrund dessen, dass es so schwer ist, wird dann halt nächstes Jahr dann doch nochmal jemand bei uns das Piercen lernen.
Ja.
Aber ich habe ja schon gesagt, das ist ja dieses Ding, dass du mit so einem verletzten Vögelchen angelaufen kommst.
Es ist wirklich, ne?
Und es mir vor die Füße fallen lässt und sagst, können wir es behalten? Und aber ich sage dann aber, Katerchen, aber dann musst du dich auch kümmern um das Vögelchen, ne?
Und das mache ich,
das
aber
ist dann, das ist dann dein Vögelchen, ja.
Und ja, wir wissen, so ganz richtig kümmern kriege ich nicht hin, weil da viel organisatorisch und Bürokratie auch hintersteckt. So, das fällt mir halt übel schwer. Was ich gerne mache, ist halt mit den Leuten rumhängen und denen erklären, wie was funktioniert und denen zeigen. Das mache ich super gerne. Und ich habe mich auch super gerne hingesetzt und ein Ausbildungsheft entwickelt, so was dann kein Mensch benutzt hat. Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Aber ich muss sagen, also einen guten Riecher habe ich trotzdem bei all den Personen. Ich würde keine von den Personen missen wollen. So.
Nein, und, natürlich nicht. Nein, ich auch nicht. Aber ich dachte mir so,
das ist wirklich,
ich habe gesagt, ich will nicht. Das ist dein Baby, das ist dein Business. Ich will damit, du kannst mich gerne was fragen, du kannst gerne meine Meinung hören, ich sag dir meine Meinung. Und am Ende stehe ich da und denkst
und
so.
Und fragst nach der Meinung von mir und
keine
der
Ahnung,
auszubildenden
wie
Person.
Ist die Verteilung hier jetzt gerade, ne? Aber es ist ja nicht so, als ob der Podcast nicht auch so ein Vögelchen wäre, was du angetragen hättest und gesagt hast, Bitte. Ach komm schon, bitte.
Schön, dass du mir den Spielplatz besuchst, auf den ich gerne gehen möchte.
Ja, also in Studios anfragen, hartnäckig sein, ein ordentliches Anschreiben haben, ein ordentliches Portfolio haben. Also wenn mir jemand einen Dreizeiler schreibt mit, ich würde gern bei euch piercen, dann schreibe ich natürlich...
Ich finde Piercings schon immer cool, ich bin selbst gepierst. Wo ich mir denke so, aha.
Dann, also ich schreibe natürlich nett zurück, ne? Aber immer. Ich muss natürlich sagen, wenn mir jemand dann wirklich einen Lebenslauf schickt und ein Motivationsschreiben und ein Portfolio, ey, das finde ich schon sexy, ne? Und dann habe ich auch einen Ordner, wo ich mir die Leute reinlege, dass wenn ich weiß, dass ich das nächste Mal jemanden suche. Und wir haben zum Beispiel auch eine Person gehabt, die jetzt in Maiduna eine Ausbildung anfängt, bei Maiduna in Berlin. Und die Person hat einfach jedes Mal, ich habe gesagt, hey, unsere Ausbildung, die aktuell ist gerade noch nicht fertig, gib mir ein halbes Jahr, was weiß ich nicht was. Und die Person hat mir immer und immer wieder geschrieben, wenn wenn diese Zeit abgelaufen war. Und da muss ich sagen, dass mich das sehr beeindruckt hat.
Ja.
Na, und dann war die Person mal bei uns im Studio gewesen und dann habe ich gesagt, ey, komm auf die BMX. Und dann ist die Person auf die BMX gegangen und hat dort den Ansgar kennengelernt und fängt dort jetzt eine Ausbildung an. Und ich finde es fantastisch. Und ja. Ich freue mich total, dass das so funktioniert hat. Aber man muss halt einfach hartnäckig sein. Und nicht nervig hartnäckig, sondern respektvoll hartnäckig.
Und wir haben früher immer noch gesagt, so, dass es super sinnvoll ist, wenn man eine Vorausbildung hat. Mhm, wenn man in den Bereich reingehen möchte und sagt, ich möchte gern als piercende Person arbeiten. Wenn du irgendwann merkst, du willst das nicht mehr und keine Ausbildung hast, auf die du zurückgreifen kannst und auf die du dich berufen kannst, dann wird's halt wahrlich schwer.
Ja, und das im medizinischen Bereich, irgendwas mit Pflege oder Sterilisationsgutbetreuung oder was weiß ich nicht was, oder im Verkauf, ne? Also irgendwas.
Selbst ein Reinigungsjob. Also wenn du einen Reinigungsjob gelernt hast und weißt, wo sind Kreuzkontaminationen eine Möglichkeit und kennst dich mit Reinigungsmitteln aus. Also das ist doch eine Basis, mit der man arbeiten kann, weil ey, also um mal ganz ehrlich zu sein, 90% unseres Bereiches ist halt sauber machen, aufräumen, abdesinfizieren.
90?
Naja, vielleicht nicht ganz.
Das würde ich gerne mal tracken.
aber natürlich, also jede Kundenbegegnung bedeutet halt auch wieder
klar,
sauber machen.
Voll, auf jeden Fall.
Ja.
Und weil das dann, und privat muss man das dann auch noch machen. Ja. Gut, 90% meines Lebens. Ich sage ja immer, 30% meines Jobs besteht darin, Leute daran zu erinnern, ihren Job zu machen.
Ja.
Hallo. Sie haben auf meine E-Mail noch nicht geantwortet.
Ja.
Hallo.
Also, wie findet man einen Job als piercende Person? Türklinken putzen, von einem Studio zum nächsten.
Ausbildung machen.
Genau. Und wie gesagt, die Body Modification Exchange Network ist ein Verein, der in Europas größte Fortbildung anbietet. Die findet einmal jährlich statt.
Genau, in Deutschland halt, ne, aber man kann natürlich auch sagen, hey, weißt du was, ich gehe auf andere Konferenzen, ne, auf die UK-APP, die APP, die PPP, keine Ahnung.
Ja.
mittlerweile hat ja jedes Ländlein eine Konferenz.
Planen wir ein drittes Studio? Und wann kommt Naked Steel West? Wurde gefragt. Und scherzhaft habe ich immer gesagt, so, ja du, ey, lass doch noch ein drittes Studio aufmachen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, 2 Studios zu managen, ist machbar. 3 Studios zu managen geht nur über Abstriche, was die Qualität angeht.
Das würde ich nicht mal sagen. Ich glaube, das Thema hier ist, dass mein Anspruch mit diesem Berlin-Kassel ist, in beiden Studios präsent zu sein.
Ja.
Und das ist ja nun 50-50 aufgeteilt. Du bist 50-50 aufgeteilt. Ich bin 50-50 aufgeteilt. Und zu sagen, okay, alles klar, wenn ein drittes Studio dazukommt, auch eine Präsenz zu zeigen, das wäre in der Art und Weise einfach nicht mehr möglich.
Ja.
Und es gab auch nie den Gedanken, so ein Naked Steel Franchise zu machen.
Niemals.
Ne? Also für mich ist das alles so ein Heart-to-Heart-Ding. Ne? Ich will die Leute, ich will die sehen, ich will die fühlen. So, ich will da sein und die Leute in den Arm nehmen. Ich will wissen, was bei den Leuten los ist. Ne? Das heißt, wir waren tatsächlich sogar irgendwann mal an dem Punkt, wo die Nora gesagt hat, die Nora macht bei uns die hat einen Minijob. Nora ist the brain behind the brain irgendwie. Ja. Ne? Ja. Also wenn ich mir unsicher bin mit Entscheidungen, dann rede ich mit Nora. Und darauf bin ich auch stolz. Ich brauchte Nora dieses Jahr nicht so viel wie die letzten Jahre, weil ich mittlerweile... Weil
du viele Bereiche einfach kennengelernt hast über die letzten Jahre und verstehst.
Meinen wirtschaftlichen Entscheidungen mehr vertraue. Aber wir waren irgendwann an dem Punkt, wo es hieß, eigentlich wäre es jetzt der wirtschaftlich sinnvollste nächste Schritt zu sagen, jetzt kommt ein drittes Studio, weil das zweite Studio, auch das war natürlich eine Herzentscheidung gewesen. Ne? Ich habe gesagt, ich werde in Berlin nicht alt.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht und sollten wir sagen, warum wir Kassel aufgemacht haben nach
Berlin. Haben wir das noch nie gesagt?
Ich weiß, ich Keine glaube nicht, Ahnung. Dass wir es irgendwann mal erwähnt haben. Aber ja, ich habe dich aus deiner Heimat weggerissen, mehr oder
das
weniger.
Nein, das ist übertrieben. Also,
naja, aber du wärst nie nach Berlin gekommen.
Es war ein sinnvoller Schritt.
Ja.
Ich wäre nicht nach Berlin gekommen, wenn du nicht gewesen wärst. Ich wäre nicht nach Berlin gekommen, wenn der Laden nicht gewesen wäre. Ja. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich wäre in Kassel geblieben, weil ich war in Kassel total glücklich gewesen. Und dann bin ich nach Berlin im Mai 2019, wo wir gerade so ein halbes Jahr zusammen gewesen sind. Und dann haben wir 2,5 Jahre das Naked Steel Berlin aufgebaut. Ja. Und dann war der Lockdown und wir waren wahnsinnig.
Wir waren, ja.
Wir waren völlig wahnsinnig und haben, aber gute Idee war ja, in 3 bis 5 Jahren ein zweites Studio aufzumachen. Ja, und dann ging es ja zu schnell, weil Detlef gesagt hat, ach du, ich habe jetzt gerade eh keinen Bock mehr.
Ja, und der hat auch gesagt, altersbedingt hört er auf.
Ja,
so.
Ja, klar,
und Corona-bedingt
natürlich.
So.
Ne, voll.
Und,
ne, also ich meine, der ist 65 gewesen, hör auf damit. Ja, ja. Ne? Also was soll denn das? Ne? Und deswegen ist der zweite Laden, und das sehe ich immer noch so, der ist viel zu früh gekommen. Der zweite Laden war viel zu früh. Aber auf der anderen Seite, für mich persönlich, ich musste wieder nach Hause. Mhm. Ich musste wieder nach Hause. Und das war es halt auch einfach. Und für mich ist Kassel auch einfach nach Hause kommen.
Für mich mittlerweile ja auch. Und das war es ja auch ziemlich schnell.
Ich atme in Kassel anders. Das ist natürlich auch, weil in Berlin immer viel mehr zu tun ist. Klar, wir sind hier mehr Leute, wir haben hier mehr Kundschaft. Da kann mehr kaputt gehen.
Das Studio
ne?
ist kleiner.
Das Studio ist klein. Ne? Und das ist auch, ich merke mittlerweile diese Enge in Berlin, dass die was mit mir macht.
Mhm.
Weil die Leute im öffentlichen Raum die Arme nicht ausstrecken können, sind alle in so einer, ich habe mich neulich mit Victoria drüber unterhalten. Victoria macht ja die Physiobehandlung bei uns im Team. Und Victoria meinte, dass sie merkt, dass wenn sie sich in Berlin bewegt, dass ihre Anspannung eine ganz andere ist, weil man einfach gewöhnt ist, dass einen ständig jemand anrempelt.
Mhm.
Und die Leute sind schnell und die sind angespannt und
in Berlin, finde ich, merkst du auch, dass jeder sich selbst am nächsten ist, wenn du durch die Stadt läufst.
Und das weiß ich gar nicht.
Nicht in der Kommunikation, sondern einfach, wenn du in der Bahn stehst, so, da ist keiner.
Es ist einfach eng, es ist einfach ja. Großstadt, es ist einfach anonym und das ist ja auch der Grund, warum die Leute herkommen. Back to topic. Ich bin überhaupt gar nicht daran interessiert, so ein Naked Steel Franchise-Ding zu machen, weil mir dieses Hard-to-Hard dann fehlt. So. Ich will die Leute irgendwie kennen und ich will, dass dieser Spirit da bleibt. Dieser Spirit, den wir haben, den wir verrückterweise in zwei sehr, sehr unterschiedlichen Städten auf eine sehr, sehr gleiche Art und Weise machen. Wo Leute gesagt haben, das wird so nicht funktionieren. Und klar funktionieren manche Sachen in Kassel, die in Berlin nicht funktionieren und andersrum. Beziehungsweise wir können uns in Kassel manche Sachen erlauben oder nicht erlauben. Wo ich gesagt habe, ey, ganz im Ernst, wenn in Kassel das Backoffice ans Telefon gehen würde, da wollen die Leute halt schon auch mal mit uns reden. Ne?
Ja.
Und in Berlin ist es halt einfach alles schneller. Die sind froh, dass überhaupt jemand ans Telefon geht. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also nein, kein drittes Studio. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn irgendjemand aus dem Team kommen würde und sagen würde, so, hey Tanja, irgendwie, ich fühle jetzt, ich möchte mein eigenes Studio, aber ich will irgendwie nicht ganz weg und was ist mit deiner Unterstützung? Und aber ganz im Ernst, mir ist gerade so viel wichtiger, dass ich irgendwie mein Seelenheil in eine Stabilität bekomme. Mit Gesundheit connected, mit Arbeitsstunden connected. Und das ist auch dieses Ding, ich frage mich ganz oft, wo wollen die Leute eigentlich hin? Und ich meine, ich bin ja jetzt, oder wir sind die letzten 6,5 Jahre ja irgendwie, oder eigentlich auch ein bisschen mehr, weil wenn man einen Businessplan überlegt, ne, da sind wir ja auch irgendwie gerannt. Und ich glaube, ich bin mehr gerannt als du, weil du dir immer wieder, du hast auch immer wieder innegehalten. Aber wo will ich denn hin? Wo wollen wir denn hin? So, wir haben genug Geld im Monat, dass wir uns die Sachen kaufen können, die wir wollen, dass wir in den Urlaub fahren können. Klar, jetzt wollen wir irgendwie das Häuschen umbauen in Kassel. Und da denkt man dann halt schon über einen Kredit nach. Aber ich frage mich auch, wenn ich das einfach so aus dem Ärmel schütteln könnte, was wäre es denn dann eigentlich wert?
Ja.
Ne? Und das ist, glaube ich, was ich mir noch wünsche, ist eine digitale Vitrine. Und da machen dann das Backoffice sagt dann immer so, ja, wir haben einen Online-Shop. Und ich so, ja, wenn dann aus unserer digitalen Vitrine jemand was bestellen möchte, dann kann die Person das gerne machen. Aber das ist irgendwie nicht der Grund, warum ich das machen möchte. Ich möchte das machen, damit die Leute vorher mal gucken können, was es bei uns so gibt.
Mhm.
Aber nein, ich würde gerne drittes Studio tauschen gegen eine digitale Vitrine. Und dann habe ich auch keine großen Wünsche mehr.
Ja, ja, da kommen uns neue Ideen.
Ich habe schon seit einer Zeit keine großen Wünsche mehr.
Bei mir kommt der Gedanke vom dritten Studio immer wieder dann auf, wenn ich merke, bei Instagram scheint gerade irgendeine Welle gerade wieder unsere Posts irgendwo hingetragen zu haben. Und wir kriegen aus ganz Deutschland und darüber hinaus über die Grenzen Nachrichten zu, hey, wie findest du hier das Piercing, was ich mir habe stechen lassen? Kannst du dazu mal eine Zweitmeinung abgeben? Hey, ich habe Probleme mit meinem Piercing. Bei der Nachrichtenflut, wo ich mir dann manchmal denke, Mensch, da unten in der Ecke, da gibt es halt auch gerade keinen, den ich empfehlen könnte, den wir empfehlen können.
Möchtest du in jeder Ecke, wo keiner ist, denkst du dir da ein Studio aufmachen und da ein Studio aufmachen?
Es ist nur ein kurzer Gedanke.
Was hast du bei Hobbys hingeschrieben? Dreaming.
Ja.
Und dabei ist nicht Dreaming im Sinne von Schlafen. Nein. Also nicht mein Träumen, ne?
Nee,
Ich lege meinen Kopf auf die Bett, auf das Kissen und schlafe. Das ist bei mir bei Träumen gemeint.
Nein, ich träume gerne groß.
Wie schafft ihr es mit der Selbstständigkeit, zwei Studios in zwei Städten Zeit als Paar zu finden?
Eine ziemlich gute Frage, finde ich.
Stille.
Eine ziemlich gute Frage. Aus dem Grund, weil das, glaube ich, selbst für Leute, die dichter dran sind, auch nicht ganz klar ist. Also ob das unsere Familien sind, so, die immer noch nicht gerafft haben, wann wir wohnen, in welcher Stadt sind.
Ja, aber
so.
Glaubst du, die fragen sich, oh, haben die eigentlich genug Paarzeit?
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass es dann, je weiter die Kreise sind an Leuten, die sich diese Frage stellen, warum auch immer zu unserer Person, ich mir schon vorstellen kann, dass es nach außen so wirkt, als ob es die Zeit nicht gäbe. Aber nun haben wir ja Anfang des Jahres das so umgestellt, dass wir immer eine gemeinsame Woche zusammen in der jeweiligen Stadt haben, also entweder Berlin oder Kassel.
Ja, 10 Tage sogar, ne?
Genau. Und dann kommen ja noch die 2 Wochenenden dazu.
Ja.
Genau. Und insofern, wir arbeiten ausreichend, du mehr als ich.
Dafür machst du mehr im Haushalt.
Dafür versuche ich halt ringsrum das ganze Geschehen so ein bisschen im Überblick zu behalten und halt alles dafür zu tun, dass wir halt so funktionieren können.
Voll, ich wollte gerade sagen, das ist bei uns schon einfach sehr organisch irgendwie aufgeteilt.
Ja.
Und da gibt es auch eigentlich irgendwie keine Gespräche drüber, ne? Also klar sage ich, hey du, ich habe die letzte Rolle Klopapier genommen, aber...
Was so viel heißt, wie du gehst morgen Klopapier kaufen?
Naja, also eine Rolle braucht ja schon länger als einen Tag, ne? Meistens zumindest. Dass das halt einfach was ganz organisch ist. Was ich finde, als ich diese Frage gelesen habe, ist, was da halt gar nicht mit drin steht, ne? Ja klar, Selbstständigkeit, 2 Studios, 2 Städte. Aber man darf in diesem ganzen Ding auch nicht vergessen, dass du ja auch noch Kinder hast, ne? Oder, ne? Wir mit Kindern zusammenleben.
Also wir leben,
ne?
Ja eigentlich mit einem Erwachsenen und mit einem Kind, ne?
Ja, der sich meistens benimmt wie ein Erwachsener, ne? Da gibt's ja dann auch irgendwie WhatsApp-Nachrichten, wo ich dann samstags hier irgendwie vor der Arbeit die Wohnung fit mache und mir denke so, Alter, warum hast du dein ganzes Geschirr irgendwie in der Spüle gestapelt? Ich habe die Küche doch aufgeräumt, irgendwie bevor ich zur Arbeit bin, ne?
Die sah zu sauber aus.
Und das managst du dann halt auch noch und dann ist der Dude einfach weg.
Ja.
Ne? Und du denkst dir so, kommst du nochmal? Oder was ist jetzt, räume ich das jetzt weg, irgendwie die angekrustete Nudelsoße irgendwie, ne? Und das muss man halt schon sagen, ne? Aber man muss auch sagen, wir kennen es ja eigentlich auch nicht anders, ne? Ich meine.
Und es war auch nicht einfach zum Anfang. Wir mussten uns da ja auch reinfinden. Wir haben ja einfach uns als Menschen voneinander und miteinander und von unserer Beziehung einfach wahnsinnig viel von Anfang an abverlangt. Und von Anfang an eigentlich gesagt, wir müssen das hier irgendwie auch emotional voneinander trennen.
Und das hat mal mehr oder weniger gut geklappt. Also ich meine, das war ja schon, ich meine, wir waren 3 Monate zusammen, als wir darüber gesprochen haben, ob ich nach Berlin komme und das Naked Steel kaufe.
Ja.
So. Und ich wollte eigentlich nie selbstständig sein, ich wollte nie Angestellte haben.
Ich habe da schon gesagt, dass ich dich heirate.
Ja, du hast da schon gesagt, aber du warst ja wirklich völlig wahnsinnig, was das anging. Also,
ja, das stimmt.
Ja, dadurch, dass wir jetzt, und das System hat sich ja so oft verändert. Ne? Ich meine, wir sind zusammengekommen, da hast du in Berlin gelebt, warst gerade relativ frisch getrennt von der Mama deines aktuell 2-jährigen Sohnes und schon sehr, sehr lange von der Mama des 13-jährigen Sohnes getrennt.
Also damals 2.
Ja, ja, natürlich.
Nicht aktuell.
Ja, ja, zu dem Zeitpunkt aktuell. Also und da sind wir irgendwie zusammengekommen. Du hast noch in der Wohnung gewohnt, in der du mit der Mama vom Kleinen gewohnt hast. Sie war schon ausgezogen. Dann stand irgendwie dein Umzug im Raum.
Ich war mit 2 Wohnungen, nämlich der von Peggy und meiner Wohnung, die ich dann ja hatte, mit der Renovierung beschäftigt.
Ja, voll. Also irgendwie, ne? Und dann haben wir uns gedacht, und dann habe ich noch meine Bulldogge gehabt, die partout keine Bahn fahren wollte.
Bis wir es versucht haben.
Der hat ja geschrien wie keine Ahnung was, als ob es um sein Leben gehen würde. Mhm. Und ich meine, der Hund hat nie irgendjemanden gebissen, ne? Aber in der Bahn hat er um sich geschnappt wie ein Geist, also als keine Ahnung was in seinem Kopf. Bis er dann in Berlin gewesen ist. Und hat er
gesagt, fand der Bahnfahren geil.
Okay, ja gut, wenn ich jetzt in der Großstadt lebe, ja, was soll ich denn dann machen? Gut, ja, dann fahre ich dann halt jetzt Straßenbahn, ne?
Ja.
Und ich meine, wir haben am Anfang eine Wochenendbeziehung gehabt und dann bin ich hierher gezogen nach einem halben Jahr. Und dann haben wir eine 24-7-Beziehung gehabt, wo wir nach 5 Monaten beide völlig fertig waren und gesagt haben, okay, wir können diesen Laden nicht zu zweit machen, den vorher 4 Leute gemacht haben. Mhm. So, und nach 2,5 Jahren, dann war diese ganze Corona-Geschichte, dann waren wir auf einmal komplett zu Hause über Monate hinweg und keiner wusste, wie es weitergeht. Und ich habe eine Woche lang nicht gesprochen, weil ich nicht wusste, ob das Geld überhaupt reicht und ich überlegt habe, ob ich meine kompletten Ersparnisse eigentlich in den Wind geschossen habe, weil eine Pandemie auf einmal da ist.
Ja, und du ja auch kurz vorher erst noch deinen Masterabschluss gemacht hast, ne? Also
so,
das war dann, ja alles mit drin.
Und dann sind wir in Corona auf die glorreiche Idee gekommen, einen 2. Laden aufzumachen. Und der Typ, dessen Laden wir haben wollten, hat gesagt, ja cool, übernimmt den doch einfach übermorgen. Und dann haben wir gesagt, ja gut. Und dann haben wir auch überlegt. Dann war die Idee, ich bin 3 Wochen in Kassel und 1 Woche in Berlin. Und dann hast du gesagt, ja, finde ich voll scheiße, ich will mehr in Kassel sein. Dann haben wir gesagt, okay, wir wechseln uns wochenweise ab. Und dann haben wir 3,5 Jahre wieder eine Wochenendbeziehung gehabt.
Ja, in der wir uns immer von Samstag Nachmittag, früher Abend eigentlich, ne? Ja. Bis,
und jedes 2. Wochenende war hier ein Kinderwochenende gewesen, ne?
Ja, das heißt, für dich nochmal weniger Erholung?
Ja, voll. Und ich muss ja nun auch sagen, also mein Draht zu kleinen Kindern ist ja jetzt halt auch irgendwie nicht der, wo man sagt, ey.
Ja, das muss man ganz klar sagen.
Einheit.
Also dein Lebensweg war ja auch nicht an Kinder gekoppelt und
nee, gar nicht.
Mit dem Kinderwunsch ausgestattet oder auch mit dem Lebensbild deines eigenen Lebens,
wo Kinder eine Rolle. Ich habe mich auch nie als Mutter gesehen.
Ja, ja.
Du, als der Kleine das erste Mal vor mir stand und gesagt hat, wenn ich hier bin, darf ich dann Mama zu dir sagen? Mhm. Und dann stand ich da und dachte mir so, was hast du vor? Aber ja, mittlerweile haben wir einfach auch einen Alltag, ne?
Ja.
Mittlerweile haben wir diese 10 Tage, die wir zusammen in der gleichen Stadt sind, wo wir teilweise zusammen im Studio sind, aber teilweise ich auch im Büro und du bist im Studio. Das heißt, man kommt mal von der Arbeit nach Hause und sagt, ey, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? So wie das normale Paare irgendwie auch haben. Und ich glaube, da könnte man jetzt schon viel mehr draus ziehen, wenn dein Unfall dieses Jahr nicht gewesen wäre.
Mhm.
Und von diesem Modell, was ab Februar gelaufen ist und wir jetzt im Dezember sind, also 10 Monate, ja nicht halt irgendwie 3 oder 4 Monate abgerissen gewesen wären. Ne?
Die nächste Frage. Welches Piercing macht euch besonders Spaß beim Stechen? Soll ich direkt... Ich weiß gar nicht, also als ich die Frage schon abgetippt habe, habe ich gedacht so, ich weiß gar nicht, ob ich besonders viel Spaß oder weniger Spaß beim Piercen habe, weil das Stechen an sich für mich frei von Emotionen ist, sondern ich bin konzentriert auf das, was ich gerade mache. Ich sage immer, es gibt kein Lieblingspiercing, was ich mache, sondern ich pierce gerne angenehme Menschen, wo ich merke, dass dieser Termin einfach sehr, sehr harmonisch miteinander funktioniert und ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie künstlerisch verstellen oder das Gefühl habe, alles, was ich sage, kommt irgendwo gar nicht an, sondern fällt im Raum runter. Und insofern, also ich würde sagen, wenn es wirklich auf das Stechen ist, so bin ich ziemlich emotionslos für den Moment.
Ist ja auch sehr selten, dass du emotionslos bist. ich finde auch, ne, die Zeit irgendwie, die man mit den Leuten hat, aber auf der anderen Seite sagt man das dann irgendwie immer. Aber man hat sich das Piercen ausgesucht, weil man eine Nadel irgendwo durchführt. Ne? Wir mussten die Frage jetzt bei diesem Meet Your Piercer, da geht es ja gerade bei Instagram rum, dass Leute taggen, damit man neue Follower bekommt. Ich bin schon ganz oft getaggt worden, aber habe noch keinen einzigen neuen Follower. Aber so funktioniert Social Media ja mittlerweile anscheinend.
Ja.
Ich habe da reingeschrieben, Floating Navel, Inverted Nipple, und ihr Curations, also Ohrprojekte. Und ich finde, invertierte Nippel machen besonders viel Spaß, weil sie irgendwie auch so einen therapeutischen Effekt hat, oft für die KundInnen. Und deswegen steche ich die ziemlich gerne. Und weil man einfach die Optik sehr stark verändert von dem Körperteil. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich auch invertierte Nippel habe oder teilinvertierte Nippel und selber die Optik auch mit Piercings immer sehr, sehr gerne mochte. Und wenn ich den Leuten sage, so, hey du, ich habe auch invertierte Nippel, dann sind die immer so, was, du hast auch invertierte Nippel? So, ja, meine Güte, voll viele Leute haben invertierte Nippel, ne, was ist los? Aber ich steche auch Ohrläppchen-Piercings voll gerne, ne, also irgendwie zu sagen, hey, man macht da irgendwie so Stacked-Lobe-Geschichten und so.
Also klar, wenn es ums Lieblingspiercings geht, so da habe ich bestimmt auch, also.
Ich glaube, darauf zielt die Frage ab.
Echt, ja?
Ja, würde ich schon sagen.
Na gut, aber also meine Lieblingspiercings, also ich mache schon gerne Sachen, die an der Nase stattfinden, also von High Nostrils bis Mantis bis Reno, Septriel, ich mag die Nase. Ich mag die Nase auch gerne üppig schmücken, mit vielen Piercing-Varianten. Das macht mir Spaß. Ansonsten arbeite ich auch wahnsinnig gern am Nippel. Bauchnabel gibt mir nicht so viel.
Das ist aber auch, ne, wo es da mit den Floating Navels anfing, ne, wo du gesagt hast,
da hat es mich verlassen, da hat es mich verlassen. Aber ich muss auch sagen, das Bauchnabel-Piercing war noch nie mein Favorit. Das war noch nie oben mit dabei.
Mhm.
Also, weiß nicht. Ja, und ansonsten mache ich Intim ganz gern. Muss ich mittlerweile sagen, so dass ich das wirklich, weil ich zum Anfang war das eher für mich so ein Struggle, bevor ich richtig confident, wie sagt man das?
Selbstbewusst,
ja, danke. Selbstbewusst war im Piercing-Raum für mich als piercende Person vor anderen Leuten zu stehen, muss ich sagen, habe ich am längsten gestruggelt über den Intimbereich mit jemandem ganz sachlich und trotzdem aber so warm zu reden, so dass wir halt nicht in eine Biologiestunde verfallen, so wo es halt nur noch um die Anatomie geht. Aber mittlerweile muss ich sagen, fühle ich mich in dem ganzen Bereich so sicher, dass mir das wirklich Spaß bringt. Und ich finde, bei Intimpiercing brauchst du halt Humor.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch was damit zu tun hat, dass das Naked Steel sich ja auch ziemlich verändert hat, ne? Also man muss ja auch einfach sagen, dass als du Naked Steel angefangen hast, dass ja auch einfach viel Fetischkundschaft da gewesen ist, ne? Genau.
Chef, ja.
Und ich glaube, dadurch hat es auch ein bisschen einen anderen Vibe.
Ich muss sagen, also die Anfänge beim Naked Steel mit dem alten Chef waren Intim-Piercings ziemlich schnell sexualisiert.
Mhm.
Und das hat es mir schwerer gemacht.
Aber das hat ja die Kundschaft auch mitgebracht.
Ja, ja,
ne?
Also ja, ja. Nicht, ja ein Wechsel, nicht wegen dem Chef, sondern
genau. Ding.
Ja, ja.
Genau.
Ja, ja. Ja, und kein
voll.
Falsches Bild. Ja.
Ja. Ja, und dann ist die nächste Frage, ob es Piercings gibt, die ihr nicht gerne pierst oder die ihr ablehnt. Naja. Also ich würde mal eine schnelle Nummer machen mit dem, was wir so ablehnen. Also Sachen, die halt für die Anatomie problematisch sind, definitiv. Ja. Piercings, die in keiner Anatomie rocken können, wie jetzt zum Beispiel so ein Snake-Eye-Piercing, ja, was horizontal durch die Zungenspitze durchgeht, was einfach, ne, da ist es mal wieder bei diesem, leg mal entspannt deine Zunge in den Mund und dann überleg dir mal Kugeln an der Zungenspitze. Haben die da Platz? Nope, haben sie nicht.
Gibt's nicht.
Ne? Genau, und das sind dann natürlich Piercings, die wir nicht machen. Dann könnte man diskutieren, warum wir eigentlich noch ein Lippenbändchen-Piercing stechen. Ne?
Ja, muss man ganz klar drüber reden, so, ob ein Lippenbändchen letzten Endes was ist, was man eher aus dem Portfolio rausschmeißt, genauso wie Cheek-Piercings.
Weil ein Lippenbändchen-Piercing einfach der Druck, der die Oberlippe auf das Schmuckstück ausübt, einfach einen Abdruck im Zahnfleisch hervorrufen kann.
Ach, im Zahnschmelz und ja.
Definitiv. Ich kläre die Kunden und Kundinnen darüber immer auf und sage, ey, das musst du wirklich im Auge behalten und nachdem das Piercing abgeheilt ist, musst du den Bereich abmaskieren. Muss ich aber auch sagen, mache ich auch nicht gerne. Also Lippenbändchen-Piercing mache ich einfach nicht gerne. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet, dass ich manchmal so Themen habe mit, wenn Piercings irgendwie sehr herausfordernd sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel zwei Oberflächen-Piercings auf dem Wangenknochen gestochen. Mhm. Und da habe ich schon, als der Termin sich bei mir eingebucht hat, mir gedacht, warum ist der nicht bei Cat eingebucht? Dann habe ich noch versucht, überlegt, ob ich den Termin von mir wegmogel. Und dann habe ich das aber gemacht und das war einfach, ich stand dann da und dachte mir, ja geil, ich kann das noch, ne? Also ich kann das noch voll. So, ja, was ich nicht mache, weil ich es nicht kann, Amperlang, Upper Travia, Dreiengel, keine Ahnung, Triengel, ja. Also sind einfach Intim-Piercings, die am Penis entweder von der Eiche rechts nach links oder in der vertikalen, diagonalen eigentlich, ne?
In der vertikalen oder in der horizontalen.
Aber geht ja ein Stück nach hinten. Ja, ja, aber ne, also durch die Eiche durchgehen. Und da muss ich auch sagen, das war mein absolutes Goal gewesen. Ne? Mhm. Ich war so, ey, und irgendwann pierce ich diese Piercings auch. Und irgendwann hatte ich aber so viele andere Sachen zu tun, dass ich gesagt habe, also wir haben jetzt irgendwie ausgewertet, wie viele wir davon irgendwie das Jahr gestochen haben und irgendwas hat in der Auswertung nicht funktioniert. Aber wenn ich irgendwie selbst höre, dass das Piercing-Studio, wo ich immer sage, dass die meisten Intim-Piercings bei uns in Berlin sticht oder damit auch die höchste Erfahrung hat. Wenn die sagen, wir haben davon 8 gestochen in 8 Monaten, ja, wann soll ich das denn üben? Und dann muss ich auch ganz klar sagen, ich bin die Person, die von uns allen am wenigsten auf der Fläche steht. Also fast. Ja. Dann soll das jemand anders lernen. Ja. Ne? Dann soll das jemand anders lernen. Mhm. Welches Piercing habt ihr am seltensten beziehungsweise noch gar nicht gestochen? Ja, Amperlang, Upper Travia.
Naserlang.
Triangle, Naserlang habe ich auch noch nie gemacht.
Naserlang. Und ich weiß immer nicht, ob ich, wenn jemand wirklich vor mir steht und sagt, ich hätte gern Naserlang, ob alles in mir versucht, das auszureden oder aufgrund des Faktes, dass mich das noch nie jemand gefragt hat, ich die Chance ergreife und sage, auf jeden Fall, du könntest keine bessere Idee haben, lass uns das tun.
Magst du gerade mal erklären, was ein Naserlang ist?
Also wir gehen beim Naserlang, geht man von der einen Seite des Nasenflügels mit einem geraden Stab durch den Nasenflügel selbst, den luftleeren Raum dazwischen, die Nasenscheidewand, den luftleeren Raum und die zweite Seite Nasenflügel. Das heißt, man geht von links nach rechts einmal durch die komplette Nase durch.
Deswegen frage ich dich manchmal nicht nach deiner Meinung, weil anstatt dass du sagst, einmal quer durch die Nase, sagst du was von wegen in den Nasenflügel, luftleerer Raum, Knorpelnasenscheidewand, luftleerer Raum und ich denke mir so, Alter, komm auf den Punkt.
Bin ich doch.
Ja, naja, das war ja dann schnell beantwortet. Prinzessin Albertina habe ich auch noch nie gestochen.
Habe ich auch noch nie gemacht. Und es gibt ein paar Piercings, die ich noch nie gemacht habe, aber ich weiß auch nicht, ob ich die jemals machen würde. Und das Prinzessin Albertina wäre dort zum Beispiel auch so ein Beispiel für, wo ich mir denke,
das geht durch die Harnröhre.
An der weiblich gelesenen Anatomie.
Vulva.
In die Harnröhre rein, aus der Vaginalöffnung wieder raus. Hm. Das lassen wir einfach sacken und gehen in die nächste Frage.
Nee, du hast nicht gesagt, dass du Zungenpiercings in Berlin nicht stichst.
Ja, ich mache auch keine Ohrläppchen, aber die Frage kommt ja noch.
Das stimmt ja auch nicht so ganz. Was tun bei Irritationsbläschen? Was ist Wildfleisch?
Ja, einer unserer Hauptaufgabengebiete, würde ich sagen. Irritationsbläschen.
Also ich muss ja schon mal sagen, wenn ich Wildfleisch höre oder lese, dann rollen sich mir die Fußnägel hoch, weil das ist kein wildes Fleisch.
Nein, ist es nicht. Es ist ein druckinduziertes Granulationsgewebe. Kommt meistens vor an Knorpelpiercings. Mit dem Wort Wildfleisch weiß wahrscheinlich die meisten Leute vor den Endgeräten auch, was damit gemeint ist oder können sich es irgendwie vorstellen. Aber es sind Lumps and Bumps, kleine Bläschen um ein Piercing, meistens im Knorpelbereich. Hervorgerufen durch
Druck, Bewegung, Feuchtigkeit. Und ich würde sagen, nicht nur im Knorpelbereich, sondern auch am Ohrläppchen, an Nippeln, an Bauchnäbeln. Ich finde, im Intimbereich sieht man es tatsächlich seltener. Ja, wenn ein Amperlang Vorhaut hat. Ne? Aber im Endeffekt, ja, wie gesagt, Druck, Bewegung, Feuchtigkeit. Druck kann passieren, zum Beispiel durch draufschlafen.
Große Kopfhörer.
Punkt. Pause. Kopfhörer, Kleidung, der Gurt beim Autofahren oder ein
Nasses Haar, das Ohr geklemmt. Also alles Mögliche, was Druck auf den gepiersten Bereich geben kann, kann zu Bläschen führen. Was man dagegen tun kann, so mannigfaltig wie die Auslöser sind,
Feuchtigkeit und Bewegung. Also ich wollte natürlich schon alle Punkte erklären.
Ach so, ja.
Aber klar, wir können jetzt auch wild drin springen. Also Druck ist, glaube ich, dadurch klar. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass das Piercing selber, also der Schmuck in der Wunde, schon was ist, was Druck macht. Ne? Ja. Das heißt, wir haben einen Schnitt und das ist das, was die Nadel macht. Und das Schmuckstück drückt diesen Schnitt auseinander. Also alleine dadurch kann schon Granulationsgewebe entstehen, weil einfach Druck in der Wunde liegt. Dann kann man natürlich an so einem Schmuckstück auch noch hängen bleiben. Das heißt, das ist auch eher Druck, würde ich sagen, aber halt auch kombiniert mit Bewegung. Bewegung ist einfach, wenn ich an meinem Piercing rumfummel, aber auch wenn der Stab zu lang ist. Druck kann auch entstehen dadurch, dass der Schmuck zu kurz ist. Ne? Ja. Das kann auch passieren. Und Feuchtigkeit, finde ich, ist ein ganz großes Thema, was viel zu oft vergessen wird, dass wenn ich nach der Pflege mein Piercing nicht ordentlich trockne, jetzt hast du eben gerade schon gesagt, die nassen Haare hinterm Ohr, ne? Ja. Also wenn ich meine Haare an der Luft trockne und ich so eine Mini-Dampfsauna für mein Piercing baue oder wenn ich, stark schwitze, wenn ich nach dem Sport unter der Dusche auch das Piercing nicht richtig trockne.
Aus dem Starkregen nach Hause komme und mir trockene Klamotten anziehe, aber die Ohren nass lasse.
Das passiert ja zum Glück nicht ganz so häufig, aber ne, klar, naja, das sind so die Sachen, aufgrund dessen Granulationsgewebe entstehen. Wenn ein Piercing nicht gerade gestochen ist, also wenn es keinen korrekten Winkel hat, fängt das Piercing meistens auch an zu granulieren, weil dadurch ein erhöhter Druck stattfindet. Granulieren kann ein Piercing aber auch dadurch, dass man Dinge auf das Piercing draufschmeißt, also auch chemisch kann eine Reaktion entstehen, wodurch Granulationsgewebe passiert. Aber meistens ist es Druck, Bewegung und Feuchtigkeit. Ja.
Beim Draufschmeißen, ein verstopfter Stichkanal bildet halt auch schneller Granulationsgewebe. Mhm. Also Creme, Salbe, Schminke.
Da ist es auch wieder Feuchtigkeit. Ne?
Ja, natürlich.
Also das ist dann auch ne? Ja, das ist, deswegen gucke ich bei Granulationsgewebe immer erstmal, hey, wie sieht denn eigentlich gerade die Basis aus? Das heißt, ich mache erstmal eine Anamnese, anstatt den Leuten zu sagen, hey,
nimm Wasserstoffperoxid.
Nimm eine Salzpaste, lass uns eine No-Pull-Disc drauf machen oder was weiß ich nicht was. Weil ich finde immer, wenn wir keinen stabilen Keller haben, ne? Wie wollen wir denn da ein ordentliches Haus drauf bauen?
Und das ist halt auch immer wieder so lustig, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, so wie viele Anfragen wir eigentlich so auch aus ganz Deutschland und darüber hinaus bekommen. Und viele von den Nachrichten belaufen sich natürlich genau um dieses Thema. Was kann ich tun? Ich habe hier so ein Bläschen an meinem Piercing, das habe ich schon seit einem Weilchen. Und es gibt halt kein Allheilmittel und es gibt halt keine Regel Nummer 1, die ich dir aus der Ferne schicken kann, wenn ich keine Informationen dazu habe. Und ich kann es halt auch dann nur eingeschränkt machen, wenn ich die Person nicht vor mir habe. Nicht mir wirklich angucken kann, mit den Augen umlaufen kann, wie sieht das aus, wo sitzt das, wie agierst du mit dem Piercing? Insofern ist es super, super schwer, das aus der Ferne zu diagnostizieren und zu behandeln.
Ja, also nur weil dein Knie weh tut, heißt das ja nicht, dass die Salbe immer hilft.
Ja. Ne?
Also vielleicht sind deine Schuhe scheiße.
Ja.
Vielleicht steht deine Hüfte ein bisschen verdreht. Ne?
Ja.
Vielleicht sitzt du auf deinem Fuß. Vielleicht dies, das, jenes, tralala. Ne? Hast du dich verdreht.
Ja.
Und deswegen finde ich aber tatsächlich, dass diese digitale Geschichte bei KundInnen von uns, wenn man sagt, hey, ne, so wie wir dir die Pflege erklärt haben und da dann einfach schon mal ein anderes Grundverständnis da ist oder ein Grundverständnis, was man selber kennt. Das heißt ja nicht, dass die Pflege von anderen Studios, dass die nicht gut ist. Ne?
Ja.
Auch wenn andere Leute eine andere Pflege machen, kann die auch super sein und zum Ziel führen. Aber wenn ich halt nicht weiß, was du mit einem Piercing machst, dann kann ich dir nicht sagen, genau, was gut helfen würde.
Ja.
Ja. Na, wann macht denn der Enrico wieder Ohrläppchen?
Ja, also
Rekonstruktion?
Die Frage ist ja eigentlich, warum macht Enrico keine Ohrläppchen?
In Berlin.
In Berlin, genau. Und ich mache in Berlin keine Ohrläppchen, weil es viele andere Piercings gibt, die nur ich im Studio anbieten kann. Und ich es unfair finde, wenn ich mit einem Ohrläppchen im Raum sitze, ich dann nämlich den Gedanken habe, so es könnte halt auch ein Ampalanken Apadra werden, ein Triangle, irgendeine Outer Labia, irgendein anderes Piercing sein, High Nostrils, was auch immer. Also Piercing,
Highest Nostrils.
Die Highest Nostrils, ne? Also,
genau, im Endeffekt war der Grund ein total einfacher gewesen.
Genau, wir wollten es so, dass die anderen Leute gebucht werden für Ohrläppchen und ich nicht mehr gebucht werden für Ohrläppchen, damit sich es auch ausgleicht, was den Füllgrad unseres Kalenders angeht.
Genau.
Wie muss mein Ohr aussehen, damit ich ein Dace-Piercing haben kann? Oder anders gefragt, wieso sind Anatomie-Checks wichtig?
Man muss aber, Entschuldigung, ich war mit der Frage gerade noch nicht. Bist du der D-Zug für mich? Aber man muss auch sagen, wenn wir Kundschaft haben, die sagt, ey, aber alle meine Piercings sind irgendwie von Enrico und ich will mich von Enrico piercen lassen, so wie Jennifer.
Ja.
Die dann uns, also ehemals Jennifer Rostock, jetzt Jennifer, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber die ja nun auch Kundin von dir ist seit immer, ne? Und wir es mittlerweile auch sagen dürfen, weil sie es mittlerweile auch selber gepostet hat, so. Die dann gesagt hat, ich wollte einen Termin bei Enrico buchen, warum kriege ich keinen Termin bei Enrico? Wo ich dann gesagt habe, ja, es liegt daran, dass du ein Ohrläppchen haben willst. Und dann habe ich ihr den heißen Tipp gegeben, dass sie sich einfach einen Ohrknorpel einbuchen soll.
Oh, und ich wollte diesen Tipp nicht sagen.
Ach so, wolltest du nicht?
Ja, es gibt nee. So 2-3 Kundinnen, denen ich das schon gesagt habe.
Ja, nee, aber ich finde es halt auch in Ordnung. Ne? Also ich meine, es geht ja vor allem darum, dass Leute nicht ein Ohrläppchen anklicken und sagen, keine Ahnung, ich kenne die eh alle nicht. Hm. Und das System sagt, tag Enrico und die Person dich nimmt.
Ja,
ne?
Ja,
so,
natürlich.
Dass du halt einfach nicht vorgeschlagen wirst. Ne? Und von daher... Ja, also man muss ja sagen, wir haben viele Regeln im Studio, aber wir sind auch sehr, sehr kulant. Und wenn es einen guten Grund gibt, dann versuchen wir auch immer irgendwie alles einzurichten.
Ich weiß, der größte Punkt, warum ich damit gehadert habe, zu sagen, so nimm Ohrläppchen raus, weil ein Translope, ne? Also so ein Translope.
Oh Gott, wie traurig du jetzt neulich warst, als jemand anders. Enrico hat einen Translope braten.
Ja, also, ne? Ich habe die Person drauf gebracht und habe nicht den Termin gekriegt.
Ja, das habe ich, da warst du abends noch sauer am Telefon. So, ja. Nee, kann ich ja nichts dafür. Nee, da habe ich gesagt, da helfe ich jetzt auch nicht. Also ja, natürlich habe ich geholfen. Ne?
Ja, ja.
Weil die andere Person hat nämlich das erste Mal einen Translope gestochen und Enrico dachte sich so, wir können auch tauschen. Und dann wollte, glaube ich, deine Kundschaft nicht tauschen und du warst so, nein.
Ja, genau so war's.
Ja, tja. Weißt du, man kann halt nicht alles haben, ne?
Also bucht euch, wenn ihr einen Translope haben wollt, ein Ohrknorpel-Piercing bei Enrico. Da freut er sich.
Aber es braucht einen Anatomie-Check vorher. Braucht
einen Anatomie-Check.
Braucht einen Anatomie-Check vorher.
Klar.
Reicht aber auch mit Bildern, ne?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja, ich wiederhole mich einfach gerne.
Ich weiß jetzt gar nicht, schneide statt das raus und fügt es an anderen.
Sind wir soweit? Wenn ich jetzt sage, ich wiederhole die Frage nochmal, dann bleibt die bestimmt auch drin. Also, ich lege los. Wie muss jemandes Ohr aussehen, damit es ein Dace-Piercing tragen kann? Warum sind Anatomie-Check-ups wichtig? Warum funktioniert nicht jedes Piercing an jedem Ohr oder an jedem Körper? Ich habe vorhin schon gesagt, so ich find's wahnsinnig schwierig, mit Worten zu erklären, wie das Ohr geformt sein muss, damit ein Daze-Piercing möglich ist. Aber Tanja gebe ich jetzt gern die Möglichkeit, dies zu erläutern, weil Tanja meinte, oh, ich wüsste das schon. Ich habe da schon eine Idee. Also los.
Naja, je ausgeprägter dieser Daze, ich sag beim Daze immer gerne, weißt du, der Helixbogen zum Beispiel, ne, der ist so klar parallel, ne? Und das Daze ist eher so ein Hügel.
Ich bin raus.
Und je flacher dieser Hügel ist, wenn du von der Seite ins Ohr guckst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass bei dir ein Daze funktioniert. Hm. Je höher dieser Hügel ist und eigentlich auch je spitzer dieser Hügel ist, desto eher funktioniert es.
Ich finde es bei dir.
Und jetzt kann mir doch keiner sagen, dass man das nicht verstanden hat. Das war doch eine fantastische Erklärung gewesen, oder? Ich meine, also ich glaube, Steff könnte die Anatomie-Checks jetzt machen.
Ja, stimmt. Ist auf jeden Fall.
Ne?
Ich finde es beim Daze-Piercing wahnsinnig schwierig, weil die meisten Leute immer davon ausgehen, dass es im Rook sitzt. Zu erklären mit Worten, was du brauchst bei einem Daze. Ich konnte es verstehen, insofern.
Hey, sehr gut. Nee, auch Daze-Anatomie-Checks machen wir ganz gerne mal per Foto.
Ja.
Eins frontal und dann eins so ein bisschen seitlich ins Ohr rein. Und ich finde, wenn man dann ein gut belichtetes Foto hat, kann man das im Normalfall auch ganz gut sehen.
Ja.
Wir haben angefangen, Anatomie-Checks zu machen in Corona.
Aufgrund von Corona, genau. Ganz klar.
Wir hatten einfach die Bude.
Also ganz kurz, wir haben vorher auch schon nach der Anatomie geguckt, aber da ist wir
ja,
es wirklich...
Ja, aber explizit gekoppelt, entkoppelt
ja.
Vom Termin zu sagen, wir müssen uns deine Anatomie vorher anschauen, wenn du kein Alternativpiercing hast. Das heißt, wenn du sagst, ich will einen Daze haben oder Nasenflügelpiercing, wo wir wissen, du, also dass ein Nasenflügelpiercing nicht funktioniert, ist eigentlich schon fast ein Sechser im Lotto.
Ja.
Dann gut, wenn das Daze nicht funktioniert, machen wir dein Nasenflügelpiercing. Und wenn du sagst, du willst nur einen Daze haben und hast gar keine Flexibilität, dann musst du uns Fotos schicken. Wenn du keine Fotos schicken willst, dann buchst du einen Anatomie-Check.
Genau.
Wenn die Fotos nicht aussagekräftig sind, buchst du einen Anatomie-Check. Weil wir einfach nach dem ersten Lockdown, wo wir irgendwie, keine Ahnung, 2 Monate zu gewesen sind, die ersten 3 Nippel-Piercings ablehnen mussten.
Ja.
Und das ist einfach so, dass wenn du für so einen Termin 45 Minuten einplanst, dann nach 5 Minuten merkst, du kannst die Person nicht piercen. Ja, geil.
Stehst halt da. Ja.
Und dann sind 2:15 weggefallen. Du durftest überall nur noch hin mit Termin. Das heißt, es ist auch niemand spontan in deine Tür reingelatscht. Und dann stehst du da und denkst so, ey, wir haben 6 Stunden offen und jetzt habe ich 2:15 keinen Umsatz machen können.
Hast aber die Tage davor Leuten gesagt, so, es ist leider auch kein Termin mehr frei.
Voll.
Ne? Insofern, das... 3 abgelehnte Termine ist so viel wie 1 Piercing-Termin. Das heißt, wenn 3 Leute für einen 15-Minuten-Anatomie-Check reinkommen, du bei 3 Leuten feststellst, das war nicht, dann fällt ja nur ein Termin als Piercing-Termin aus von der Zeit her.
Genau, und deswegen haben wir gesagt, ey, du. Und es funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und die Kundschaft, die zu uns kommt, denen ist es im großen Teil auch den Aufwand wert.
Würde ich auch sagen.
Ja.
Ich würde sagen, dass sich kaum jemand darüber beschwert, dass es nicht am gleichen Tag passieren kann, weil das auch einfach zu erklären ist.
Und auch da gibt es Ausnahmen. Also es hat jetzt jemand aus Österreich geschrieben und die haben gesagt, die sind Anfang Januar in Berlin und dann bist du auch nur einen Tag in Berlin. Dann habe ich gesagt, und da ging es auch um Triangle, bitte bucht den Anatomie-Check als erstes und bucht euch den spätesten Piercing-Termin. Das heißt, der Anatomie-Check ist um 11 und um 13.15 Uhr, weil danach ist tatsächlich schon nichts mehr frei bei dir im Januar an diesem einen Tag. Crazy, definitiv. Dann kann man immer noch nach dem Anatomie-Check sagen, okay, es funktioniert nicht, wir sagen den Termin ab, weil die auch gesagt haben, also aktuell soll es nur ein Triangle werden. Ne? Mhm. Also wir versuchen schon im Bereich unserer Möglichkeiten den Leuten das irgendwie hinzukriegen.
Auf jeden Fall. Ne?
Und man darf auch nicht vergessen, dass das für uns auch ein hoher administrativer Aufwand ist.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Weil bei uns gibt es eine Person im Backoffice, die E-Mails beantwortet und natürlich auch alle Buchungen checkt. Und je nachdem, welcher Tag ist, dauert es so 1 bis 2 Stunden am Tag. Ne? Und das ist schon viel Aufwand. Und es ist auch nicht so, dass die Leute uns immer direkt auf die erste E-Mail antworten würden, sondern manchmal dann erst auf die 2. oder 3. Und dann ruft man an und was weiß ich nicht was.
dann kommt ja hinzu, dass die Person, die bei uns ja im Backoffice ist, keine piercende Person ist. Ne? Das heißt, alle Anatomie-Checkups, die dort per E-Mail reinkommen, gehen ja erst in die Kommunikation ins Team, werden von dort rückkommuniziert, dann wieder zurück an die Kundschaft gegeben, um dann letzten Endes einen Schritt weiter zu kommen. Also,
deswegen ist so dankbar, wenn ich das mache.
Natürlich.
Aber klar, wenn es um Bauchnabel für dich geht, muss ich auch nachfragen.
Ja,
weil ich kann dich nicht einschätzen.
Ja, aber warum Anatomie-Checks so wichtig sind, ich finde kein. Also grundsätzlich sollte in jedem Piercing-Studio die Prämisse sein, dass nach der Anatomie geguckt wird und dann entschieden wird und nicht nach der Devise, wir piercen alles, was durch die Tür reinkommt.
Voll, und da muss man natürlich auch sagen, da ist unser Konzept auch wieder anders. Ne? Wenn wir im 20-Minuten-Takt piercen würden, wäre es jetzt auch nicht so wild, wenn dann halt einfach mal so ein 20-Minuten-Piercing-Termin einfach wegfällt und man sagt, okay, alles klar, dann mache ich diesen spontanen Schmuckwechsel. Ne? Das ist halt einfach unserem System geschuldet. Das heißt also nicht, dass nur, weil jemand vorher nicht einen Anatomie-Check anfragt bei deinem Bauchnabel-Piercing, dass die irgendwas falsch machen oder so.
Nein.
Es liegt einfach daran, dass unser System über die Jahre halt irgendwie immer komplexer geworden ist.
Ich wollte auch nur gesagt haben, so dass danach gucken nach der Anatomie.
Voll, auf jeden Fall.
Wie die das machen.
Ja, klar.
Ja, ja. Ne? Thema Intimschmuck. Je größer die Ringe werden, desto schwieriger wird alles. Seit einiger Zeit habe ich das Problem mit Gerüchen, als würde sich in den Ringen mehr Unrat sammeln können.
Ja, also man muss ja sagen, dass wenn man so einen Klemmkugelring hat, dass die Kugel ja in diesen Ring so eingeklemmt ist. Und man muss sagen, dass es da ja einfach auch einen Bereich gibt, auch wenn die Ringe, die wir als Klemmkugelringe haben, zum Beispiel die von IS, einfach richtig, richtig geil schließen in einer dicken Größe. Ne? Also Vor- und Nachteile. Man hat eine sehr, sehr glatte, gerade Fläche zum Abschließen.
Kaum Spaltmaß.
Dadurch hat man kaum Spaltmaß in den äußeren Bereichen. Finde ich ein bisschen schwieriger beim Einsetzen, ehrlich gesagt. Aber ne, das ist Pro und Contra. Na, aber selbst da habe ich es bei Kunden und Kundinnen, dass wenn die zum Dehnen zum Beispiel kommen und ich den Ring aufmache, dass einfach trotz dessen, ich meine, Urin ist eine Flüssigkeit, ne? Und das passiert schon so, dass in den Rändern trotz kaum Spaltmaß dort einfach ein bisschen was drunter fließt und man sowohl auf der Klemmkugel in der Einbuchtung abwischen kann und einfach ein bisschen Knies rausholen kann, so wie auf der glatten Fläche des Rings. Das heißt, wenn die Leute nicht anfangen, sich zu Hause mit einer Ringöffnungszange ab und zu mal die Kugel rauszunehmen und diese Bereiche zu reinigen, Wird es immer Anhaftung geben.
Und ich habe ja die Frage entgegengenommen und auch abgetippt und habe mir schon beim Abtippen gedacht, so, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Geruchsthema nur auf Intimschmuck und auf dicke Ringe. Also jeder, der ein Septum gepierst hat, egal in welcher Dicke, weiß, dass wenn man irgendwann den Ring bewegt, es auch mal Tage gibt, wo man denkt, so, hat hier jemand Käse produziert?
Naja, das hat
das
man ja
halt.
Bei, genau, das ist
das
ja auch.
Das hast du bei den Ohrringen doch auch. Also mach dir mal nach langer Zeit Ohrringe wieder rein und riech mal an deinem Finger, der hinten den Ohrring entgegengenommen hat.
Ja.
Körper, Haut produziert am laufenden Band Sekrete ab. Unsere Haut erneuert sich. Das heißt, wir haben ein Zellsterben. Hautschuppen werden abgegeben. Die werden genauso in der Narbe abgegeben. Kosmetika, die sich mit reinsetzen. Körperschweiß, der sich mit reinsetzt. So. Das alles bleibt statisch dort liegen, wo halt Ruhe herrscht. Und wenn der Ring sich mal ein Weilchen nicht bewegt hat, dann ist es halt schön muckelig in so einem Stichkanal halt auch. Und wenn er sich dann mal wieder bewegt so, dann trägt er das Zeug halt mit raus.
Das ist ja auch wichtig, ne? Weil wenn die Narbe komplett trocken würde, dann würde ja bei Bewegung auch immer das Gewebe reißen. Also von daher, da kann man wirklich nur sagen, ey, ich besorge mir halt, wie gesagt, so eine Ringöffnungszange. Und ich finde, im Intimbereich geht es eigentlich auch ganz gut, ne? Dass man sich so im Schneidersitz hinsetzt und sagt, okay, alles klar, ich bastel das da raus.
Und da müssen ja nicht mehr die Ringe für entnommen werden, ne? In den meisten Fällen.
Kugel
es reicht
raus.
Nur aufmachen und wirklich sauber machen, waschen, eventuell auch mit einer elektrischen Zahnbürste drüber gehen. Das musst du ja nicht danach wieder in den Mund führen, aber einen Zahnbürstenkopf zu haben, so.
Vielleicht extra, was extra dafür. Genau.
Aber einen Zahnbürstenkopf dafür zu nehmen, so um zu sagen, so du, ich habe Ringe, da komme ich gut auch ran, die muss ich jetzt nicht rausnehmen, aber ich gehe dann damit halt nochmal rum, um in den feinen Rillen und Übergängen einfach den Schmuck zu säubern.
Und finde ich, was man dabei auch nicht vergessen darf, dass je nachdem, in welcher Phase unseres Zykluses, und damit meine ich jetzt nicht nur Personen, die einen Uterus haben, nee, sondern wir befinden uns ja alle in einem Zyklus, und Hormone sind zu unterschiedlichen Zeiten im Monat unterschiedlich stark. Das heißt, es kann zu unterschiedlichen Gerüchen kommen.
Ja.
Und wenn man ein bisschen sensibler ist, dann riecht man, also es gibt ja Leute, die sagen, ich rieche, dass du deine Periode hast, mhm, ne? Oder ich rieche, dass du deine Eisprung hast, ne? Mhm. Weil sich halt auch einfach der Schweiß zum Beispiel verändert, weil wie gesagt die Hormonstruktur oder die Hormonverteilung sich verändert. Und da muss man natürlich auch sagen, bei Personen mit Vulva, mit Ausflüssen und so weiter und so fort, mhm, da gibt es dann einfach auch nochmal einen anderen Bereich an Anhaftung am Schmuck, wo man in bestimmten Zyklusphasen, kannst du dann sagen, ja gut, morgens und abends mache ich alles sauber, aber wenn halt gerade, oder wenn halt auch gerade was anderes ist, ne, wenn du gerade irgendwie, keine Ahnung, deine Schleimhäute sich aktuell nicht im korrekten pH-Wert befinden und es da zu Schwankungen kommt, ne, auch das kann zu Gerüchen führen.
Ja. Ne? Unser Körperschweiß riecht ja nun auch nicht jeden Tag gleich. Und auch da gibt es Varianten und Variationen drin. Und insofern, Körper riechen, Körper produzieren. Körper sind manchmal eklig und manchmal wirklich toll. Und insofern, das gehört irgendwie dazu, glaube ich. Also zu Piercing und zu Schmuck tragen. Und davon, wie gesagt, beim ganz simplen Ohrring angefangen.
Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, also ich weiß nicht, ob ich für mich sagen könnte, dass Körper manchmal eklig sind. Ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft einfach angefangen, gewisse Dinge negativ zu konnotieren. Ne? Das fängt ja schon an.
Ich finde einen Pickel eklig.
Du findest ihn ja.
Also bitte. Ich weiß nicht, ob ich darüber jetzt eine Diskussion aufmachen möchte.
Okay,
ob man
alles
das
klar.
Als eklig oder nicht eklig bezeichnet.
Ja, gut.
Auch ein Abszess, also ich kann wenig Schönheit in einem Abszess erkennen.
Da ist mein Ekelniveau, glaube ich, ein anderes als deins. Ich wollte gerade sagen, also in einer Gesellschaft, wo wir uns befinden, wo Menstruationsprodukte mit einer blauen Flüssigkeit beworben werden, um zu zeigen, wie gut sie funktionieren, anstatt zu sagen, Alter, das ist Blut.
Ja, nee, in die Richtung war mein Ekel nicht gängig.
Ja, okay.
Da finde ich auch wenig eklig dran.
Aber ja gut, du findest ja Verdauung auch schon irgendwie unangenehm, ne?
Hab ich nicht. Ich eingestellt aufgrund von Ekel.
Ach so, die Mama vom Kleinen hat erzählt, dass die Schule das Klopapierkontingent ist aufgebraucht für dieses Jahr.
Die fragen, ob
die
es Spenden gibt.
Klopapierspenden. Würdest du mal kurz rüberlaufen zu Rewe und mal so 10 Packungen Klopapier darüber tragen? Ich gebe dir das Geld. Was werden denn die Leute denken, was ich mit dem Klopapier mache?
Ich denke, bei jedem, der Klopapier trägt, so, ich weiß genau, was du damit machst.
Nase putzen.
Genau.
Nase putzen.
Ekelhaft.
Ich als Allergikerin, ne, also eine Packung Taschentücher neben dem Bett stehen, das ist...
Nasenrotz ist ekelhaft.
Auch ekelhaft. Huiuiuiui. Ist Atmen auch eklig? Manchmal.
Wenn du spuckst dabei.
Kommt drauf an, zu welcher Tageszeit.
So, bevor wir abdriften, gibt es Alternativen zu Ringen, Tunneln oder Stäben?
Also, mir fallen keine ein, ne? Also ich meine mit Ringe, Tunnen und Stäben, also Kettchen, ne? Aber ich weiß nicht.
Die halten
nicht,
aber auch nicht allein.
Ich weiß nicht, ob man bei Intimpiercings sagen würde, ach ja du, wenn wir statt dem Klemmkugelring einfach ein Kettchen mehrmals in den Stichkanal legen.
Oh, so ein schön bekettetes PA.
Ob damit irgendwas besser wird. Nee, wir haben vorher ja auch schon echt drüber geredet, aber uns fällt keine Alternative zu Ringen, Tunneln und Stäben ein.
Damit sind ja grundsätzlich auch alle Formen abgedeckt. Ne?
Also und auch für andere Piercings fallen mir keine
natürlich.
Alternativen ein, ehrlich gesagt. Aber vielleicht fällt irgendjemandem anders was ein und dann schreibt es bitte in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht.
Ich höre dir zu und grübel drüber nach und denke mir so, es würde mich wundern, wenn irgendjemand was schreibt, wo ich denke, oh, da bin ich ja gar nicht drauf gekommen.
Das ist wahrscheinlich auch
was
ganz Einfaches. Das ist wahrscheinlich so ein, oh, wie konnte uns das nicht einfallen? Ja, sorry. Wir wissen auch nicht alles. Wann ist es Zeit, ein Piercing aufzugeben und welche Gründe gibt es?
Ja, auch da mannigfaltig, ne, an Möglichkeiten. Also ein Piercing aufzugeben, weil du merkst, dein Lippenbändchen-Piercing zerfrisst dir so langsam den Zahnschmelz und deine Zähne werden von der Substanz her geschwächt und dein Zahnarzt sagt, so nimm's raus, weil da lässt sich nichts mehr retten von. Oder du nimmst dein Zungenpiercing raus, weil du permanent in der Angewohnheit ja auf die Kugel beißt und deine Backenzähne brechen.
Oder dein Helix-Piercing heilt irgendwie schon seit 3 Jahren nicht richtig ab.
Und sitzt in einem Winkel, als ob es ein Frontal-Industrial werden sollte, weil es so diagonal in deinem Ohr drin liegt. So.
Ja, manchmal ist es aber auch, dass der Körper keine Kapazität hat. Ne? Ich frage den Leuten, die manchmal auch einfach, wenn die sagen, ey, mein Piercing heilt seit 3 Jahren nicht ab, dann frage ich, wie geht's denn dir gerade? Ne? Und wenn dann.
Liebe Grüße gehen gerade an Tim.
Wenn dann Leute Tränen in den Augen haben, irgendwie, weil die schon gar nicht anfangen können, darüber zu reden, wie es denn eigentlich geht, dann frage ich, darf ich dich befreien? Mhm. Darf ich dich befreien? Weil wenn dein Körper keine Kapazität hat, wenn du gerade keine Kapazität hast, wenn du gerade kurz vorm Ertrinken bist, dann nimm das raus.
Ja.
Wenn das dein Hoffnungsschimmer ist jeden Morgen, wenn du in den Spiegel guckst und denkst, ich liebe dieses Piercing und dadurch geht es mir einigermaßen okayisch, ja, dann lass drin, dann kämpf drum. Aber ansonsten, ja, was ist mit Tims Piercing?
Ach, Tim versucht seit Ewigkeiten, Piercings fertig zu bekommen. Wir wissen beide nicht mehr oder auch alle nicht mehr, was wir mit Tims Lippe noch anstellen sollen. Und ja, und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man wirklich sagt, so du, wir haben jetzt alle Sachen abgesprochen, hinterfragt und wir finden keine wirkliche Begründung, außer, dass du sagst, ey, so viel Stress in meinem Leben, wie ich gerade habe, habe ich noch nie gehabt.
Macht Tim aber nicht den Eindruck, ne?
Nee, macht er nicht.
Nee,
macht er nicht.
Aber ich wollte gerade sagen, ich denke gerade an diese immer lächelnde und gut draufe Person. Ich wollte gerade sagen, das kann aber jemand richtig gut verstecken, dass.
Nee, aber ich denke, Stress ist ein großer Faktor, der Ernährung mental
auch, ne?
Ernährung, ja natürlich Lebensgewohnheiten, so in welcher Phase befindest du dich gerade?
Also jemand, der nicht regelmäßig isst und nicht genug trinkt, braucht sich nicht wundern, dass das Piercing nicht abheilt, ne?
Ja.
Und das ist ja dann auch nicht nur das Piercing, da funktionieren ja dann auch andere Sachen an deinem Körper nicht so, wie sie eigentlich sollen. Ne? Und Stress ist das schlimmste Gift, was wir uns antun können. Und das dürfen wir einfach wirklich nicht vergessen.
Ja.
Das klingt immer so einfach, ne? Vor allem, weil es ja natürlich mittlerweile in unserem Gesundheitssystem auch ganz oft ist, dass Leute sagen, ja, das ist psychosomatisch, das ist der Stress,
Und das aber irgendwie so abtut, anstatt das zu hinterfragen.
Ja, und man darf aber halt auch einfach nicht vergessen, dass da ein Fremdkörper in der Wunde sitzt.
Ja.
Und wenn andere Leute sagen, ja, aber ich habe ja sonst keine Probleme mit Wundheilung. Ja, aber es sitzt ein Fremdkörper in der Wunde an der Luft.
Und man darf nicht vergessen, zum Glück funktioniert unser Körper so, weil statt diesem Schmuckstück hätte es halt auch ein fieser Splitter sein können.
Hm.
Und wenn dein Körper jedes Mal sagt so, ach nee, du, das behalte ich, ohne Probleme, dann macht das irgendwann Probleme, weil dann einfach Stoffe im Körper landen, die da nicht hingehören. Und grundsätzlich sagt der Körper, ey, auf das, was du da schön findest, habe ich gerade gar keinen Bock oder keine Kapazität für.
Ja, deswegen habe ich meine letzten Piercings alle rausgenommen, weil mein Körper gesagt hat, hast du sie nicht mehr alle? Meinst du nicht, wir haben genug zu tun?
Mhm.
Habe ich gesagt, na gut. Also nach so ein paar Monaten habe ich gesagt, na gut.
Ich möchte hier aber auch nochmal sagen, wenn ihr gerade Probleme mit einem Piercing habt, so was wirklich alle 5 Stadien einer Entzündung zeigt, also dick, eiternd, schmerzend, vollgeschwollen, es ist der schlechteste Zeitpunkt zu sagen, ich nehme es halt einfach raus.
Hitze.
Das ist halt Einschränkung immer die Frage, der Funktion.
Ne?
Und hier muss man sagen, diese fünfte Fakt einer Entzündung, den würde ich bei einem Piercing mal rausnehmen, weil Einschränkung der Funktion deines Ohrläppchens ist halt die Frage, welche Funktion das jemals dargestellt hätte.
Das Körperteil?
Das Körperteil an sich, ja.
Also bei einem Ohr, wenn du nichts mehr hörst, ne?
Bei einem Ohrläppchen? Ist aber die Frage.
Na, aber Eiter ist ja auch keine von den 5 Anzeichen einer Entzündung. Eiter gehört da nicht dazu.
Ja.
Aber ja, ne? Und da geht's dann immer so, ja, ich darf das jetzt nicht rausnehmen, weil das kann sich verkapseln. Ich habe das noch nie mitbekommen, dass sich irgendwas verkapselt. Und ich muss auch ganz klar sagen, wenn dir da ein Mediziner oder eine Medizinerin sagt, du musst das rausnehmen, dann werde ich nicht widersprechen. Wenn du zu mir kommst und sagst, ich möchte mein Piercing trotzdem retten, dann sage ich dir, okay, wir können gerne einen längeren Stab einsetzen.
Den Abfluss garantieren.
Aber ich werde dem Mediziner oder der Medizinerin nicht widersprechen, weil ich das auch gar nicht darf.
Genau.
Ja. Ich darf auch keine Diagnose stellen. Ich kann nur sagen, anhand meiner Erfahrungen würde ich sagen, dass es das sein könnte. Und wenn es mein Piercing wäre, würde ich mich so verhalten.
Mhm. Ja.
Punkt.
Ich finde das sowieso ein sehr schöner Satz zu
ist
sagen.
Immer,
so,
ne,
wenn es mein Körper wäre, ne, dann.
Ja.
Ich finde, darüber kann man immer viel, viel erklären, ohne zu sagen, so du, ich entscheide das jetzt für dich, aber ich versuche dir zumindest zu sagen, was meine Entscheidung wäre in dem Fall.
Was sind unsere Pläne für 2026? Ich möchte...
Ein drittes Studio?
Ja, der hört mir auch echt nicht zu, der Typ, ne? Das ist völlig egal, was ich sage. So, hä, wollten wir nicht ein drittes Studio aufmachen? Ja klar, du kannst mich auch... Mit dem Kopfkissen.
Lange drücken.
Also, kommt vielleicht das Gleiche hinaus. Ich.
Naja, sind wir mal ganz ehrlich, so ein drittes Studio macht bessere Zahlen als ein Kopfkissen im Gesicht, ne?
Ich brauche keine neuen Projekte. Mein Projekt für nächstes Jahr ist, meine Überstunden weiter zu reduzieren. Das ist mein Projekt für nächstes Jahr. Und tatsächlich hat die neue Person bei uns im Büro jetzt ja auch schon irgendwie gesagt, ey ja, und nächstes Jahr Online-Shop. Und ich so, wow, 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 wow. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Ich sehe nicht, dass wir das nächstes Jahr machen.
Nee, also wenn, dann glaube ich auch, dass es eher darum geht, so die erste Recherche zu diesem Ding anzugehen.
Also Enrico, recherchiert haben wir ja nun schon. Ne? Also es ist ja nicht, wir entscheiden ja nicht, dass es eine gute Idee sein könnte, ein Projekt irgendwann mal zu machen, bevor da nicht mal jemand recherchiert hat. Aber ist kein Plan für mich für nächstes Jahr. Wir gucken, ob wir nächstes Jahr das Häuschen umbauen.
Ja.
Aber da es da ja auch wieder große Träume gibt und wir den nächsten Bauantrag durchziehen müssen und wir aufgrund des letzten Bauantrages ja auch wissen, wie viel Spaß das macht und wie schnell das geht.
Ah, wie oft wir diesen Briefkasten auf und zu gemacht haben ohne ein Ergebnis und gewartet haben, dass da endlich dieser scheiß Brief ankommt. Ja, wird wieder ein bisschen dauern, aber ja, das wäre auch mein eigentliches und größtes Ziel für 26, glaube ich. Gar nicht so sehr studiorelevante Sachen, sondern eigentlich eher optimieren von den Räumen, die wir privat nutzen.
Ja, halten. Fürs Studio würde ich sagen, halten. Das ja. Halten, was gerade ist.
Ja.
Und das genießen, was in den letzten Jahren passiert ist. Und sind wir mal ehrlich, wir werden schon noch über irgendein Projekt stolpern, wo wir sagen,
Wie konnten wir das in dem Podcast nicht besprechen?
Also mein Plan ist auch nächstes Jahr nicht auf eine internationale Konferenz zu gehen. Das ist auch mein Plan. Und mein Plan ist auch...
Jetzt brichst du mir das Herz. Wir fahren nicht nächstes Jahr
zusammen. Flieg, Vögelchen, flieg. Aber dieser Vogel hier, der bleibt nächstes Jahr...
Wie ein gerupftes Huhn.
Fern von einer internationalen Konferenz.
Am Schreibtisch sitzen.
Und ich werde nächstes Jahr meine Desinfektor-Fortbildung... nur eintägig machen statt zweitägig.
Mhm.
Das kann man sich nämlich aussuchen. Und letztes Jahr dachte ich mir nach den 2 Tagen, Alter, warum habe ich nicht nur einen gebucht? Und dieses Jahr dachte ich, ah ja, kann man 2 Tage machen, ich buche 2. Nächstes Jahr will ich wirklich nur einen Tag buchen.
Mhm.
Genau, also mein Plan für nächstes Jahr ist ein bisschen weniger.
Mein Plan, der hoffentlich Anfang des Jahres dann aber auch umgesetzt ist, ist, ich werde mich um meine Zeugnisse kümmern.
Das müssen wir in einer anderen Podcast-Folge erzählen. Was ist eigentlich mit Enricos Schulabschluss?
Und wofür sind sie wichtig?
Okay, alles klar, da haben wir einen Hook gesetzt.
Mhm.
Rutscht gut rein, ihr süßen Mäuse.
Es war sehr schön mit euch.
Dankeschön, dass ihr eure Zeit mit uns verbringt und dass ihr Bock auf das habt, was wir reden. Und wir haben am Anfang gesagt, wenn wir nach einem Jahr... wenn wir nach einem Jahr nur 30 Zuhörerinnen haben, dann hören wir damit auf. Und Enrico hat gesagt, wie, bei 30 Leuten würdest du aufhören? Aber aktuell sind es monatlich so 300 Zuhörerinnen.
Was
und das
verrückt
ist schon
ist.
Richtig, richtig cool. Dafür, dass wir eigentlich nicht so viel Ahnung haben, wie man das überhaupt so macht mit so einem Podcast. Und das ist schon cool.
Auf jeden Fall.
Aber
ein großes Danke.
Steff hat zum Glück ein bisschen Ahnung.
Ich wollte gerade sagen,
dem wollen wir die Expertise natürlich nicht absprechen.
Und ohne das und ohne Steff und ohne diese Expertise hätten wir es ja auch nicht auf die Beine gestellt. Es kam einfach alles ziemlich gut zusammen.
Ich weiß ja nicht, ob du nicht irgendwo noch ein Mittel oder einen Weg gefunden hättest, dass das doch irgendwie zustande kommt. Aber
ja. So
ist es halt besonders schön.
Ja.
Weil man das Gefühl hat, es hätte sich organisch ergeben.
Danke an euch alle. Danke an alle, die zuhören. Danke an alle, die uns unterstützen, die uns Fragen zugeschickt haben. Ihr seid toll. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Wir
Bis
wünschen
dann.
Euch viel Ruhe in den
Gesundheit
letzten...
Gesundheit und eine fette Party.
Wenn ihr das feiern wollt...
Ja, aber gibt auch immer mal einen Grund zum Feiern, oder?
Auf jeden Fall.
Bis
In dem
dann.
Sinne. Von Herzen. Ciao.